Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer sehr brisanten Folge von Mehr als nur Laufen. Gegenüber von mir sitzt Gerd Fischer, bekannter Ultraläufer, Freund und Leidenspartner, denn wir haben vor wenigen Tagen, vor insgesamt 2 Tagen sind wir angekommen, bisschen ungefähr 48 Stunden, nach 123 Kilometern und 6.999 Höhenmetern.
Ziemlich genau das, ja.
Und 24,5 Stunden haben wir diesen wilden Ritt hinter uns gebracht. Gerd, herzlich willkommen.
Danke, Eugen. Ja, man ist irgendwie aus dem Zeitraum-Kontinuum irgendwie raus, aber jetzt so langsam finden wir uns wieder rein.
Ich bin froh, dass wir ein wenig Zeit gelassen haben nach der Ankunft, weil ich glaube, hätten wir gestern diesen Tag diese Folge aufgenommen, nachdem wir angekommen sind, das wäre nichts gewesen.
Es wäre auf jeden Fall ganz, ganz anders gewesen. Und wenn man ein kleines Vorabfazit sagen kann, dann muss man sagen, Laufen macht was mit einem und solche langen Distanzen ganz, ganz besonders.
Also kurz zusammengefasst, wir haben uns mal wieder für eine neue Herausforderung angemeldet, Anfang des Jahres. Leichtsinnig, wie eh und je. Natürlich was Längeres rausgesucht. Das letzte Erlebnis, was wir gemeinsam hatten, war die Zugspitze. Das war letztes Jahr im Juni, 100 und ein paar zerquetschte Kilometer. Ich weiß gar nicht, 5.500 Höhenmeter waren es, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. 5,5 am Ende und genau. 107 Kilometer ungefähr.
Und 19,5 Stunden, das war schon ein wilder Ritt. Und dann, wie immer, am Anfang des Jahres telefonieren wir und suchen uns die nächste Challenge. Und jetzt haben wir uns hier die gekrallt. Und Leute, was soll ich sagen, das war... Also wir bringen euch... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kriege so leichte Flashbacks.
Ja, vor allem, vielleicht als allererstes muss man mal sagen, ich habe dich ja ich will nicht sagen überredet, bist ja sehr, sehr bereitwillig aufgesprungen mit auf den Zug. Ich bin ein bisschen verführt worden von einem kleinen Social-Media-Film, der Madea Ultra-Seite, wo man gelockt wurde mit fantastischen Ausblicken einer wahnsinnigen Insel bei Tag und Nacht, spektakuläre Aufnahmen.
Die du mir noch gezeigt hast,
ja,
vollen Stolzes. Ja. Hier rennen wir durch.
Genau, und du hast auch gesagt, ja, das hat mir ein Freund auch schon mal gesagt, da müssen wir hin, das muss unglaublich spektakulär sein. Dementsprechend waren wir schnell entschlossen angemeldet und
schnell auch so ein bisschen entschlossen enttäuscht während des Laufs. Leute, hier wurde mit unseren Gefühlen gespielt. Wir sagen, wie es ist. Wir sagen es, wie es ist. Es war nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
Es hatte was von einem regnerischen Tag im Westerwald.
Ein langer Tag. Mit 2 Nächten und einem Tag. Nicht 2 Tagen und einer Nacht. Und ich habe habe eine Fragerunde hier gestellt nach unserer Ankunft oder eine Fragenbox auf Instagram vielmehr. Und das, was reingekommen ist, habe ich versucht, ein bisschen zu strukturieren. Gerd kennt die Fragen noch nicht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch diesen Lauf und ich versuche immer mal wieder eine Frage reinzustellen und fangen am besten an, tun wir mit der Organisation. Das heißt, wir haben uns gedacht, wir haben vorher recherchiert, natürlich uns auch diese Werbevideos angeguckt und unter anderem herausfinden wollen, wie groß ist denn eigentlich dieser Lauf. Und im Endeffekt mussten wir feststellen, deutlich kleiner als angepriesen.
Denn auch da wieder. Es kursierten verschiedene Zahlen, selbst wenn man unseren Freund ChatGTP befragt, waren das noch mehr als 1000 Starter auf der Langdistanz. Es stellte sich dann raus, als wir im Startblock waren, haben Eugen und ich uns schon angeguckt und gesagt, das sind nie im Leben 1000 Leute. Auf gar keinen Fall. Entweder haben die Hälfte den Bus verpasst zum Start oder die Zahlen haben nicht gestimmt. Ja, am Ende war unsere Einschätzung ganz gut. Ein bisschen mehr als 300, glaube ich,
Starter, und oder 350. Es ging ja schon los bei der Abholung vom Bus. Die Insel könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen längs gestreckt von Westen nach Osten. Und wir sind eingestiegen im Zielbereich. Genau. Haben den Bus genommen um 9 Uhr abends, Freitagabend, ganz entspannt. Sind mit dem Bus, mit gesammelter Mannschaft, mit 3 Reisebussen ganz nach Nordwesten gefahren, wo der Start war, damit ihr so ein bisschen geografische Orientierung habt. Und dort mussten wir dann nochmal 1,5 Stunden warten, bis der Start war, um Mitternacht. Es ging also los mit einer fehlenden Portion Schlaf.
Ja, dadurch, dass ja unsere Flüge auch schon so waren, dass wir eigentlich schon mit einem Schlafdefizit angereist sind. Also Planung ist alles, Schlafdefizit angereist. War aber noch alles pünktlich, Gepäck auch mitgekommen, alles super, Mietwagen direkt gehabt. Dann sind wir zu irgendeiner Adresse gefahren, auf die ich geklickt habe, die Eugen mir per WhatsApp geschickt hat, stand vor dem Haus, haben noch so gesagt, Wahnsinn, alles 5 Minuten voneinander entfernt.
Cool.
Fantastische Planung. Stehen vor dem Haus und sagen beide noch, ja, ich erinnere mich, das ist das, was wir gebucht haben. Eugen geht einmal rum, denkt sich und sagt zu mir, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein.
Das sah so falsch aus. Und gleichzeitig diese Umgebung, also da wurden wir erstmal konfrontiert mit den Steigungen dieser Insel. Denn wir haben einen Mietwagen uns geholt, einen kostengünstigen Fiat Panda mit sage und schreibe wahrscheinlich nicht mehr als 40 PS. Und der ist mit Ach und Krach im ersten Gang ist er diese Hügel hochgefahren. Und da kam so die erste Realitätsklatsche, was uns eigentlich da bei dem Lauf erwarten wird. Ja, also
tatsächlich habe ich das auf so einer Insel auch so noch nicht gesehen, weil das war jetzt auch, ja, auch die abgelegenen Gassen sind sehr steil, aber auch eine ganz normale Hauptstraße, also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Hauptstraßen, aber selbst die Hauptstraße konnte mit diesem Fahrzeug teilweise nur im zweiten Gang befahren werden. Das war schon erstmal, ja,
hat neu. Einen
so ein bisschen beeindruckt, muss ich gestehen.
Ja. So, und dann im Endeffekt, nachdem wir dann ein paar Minuten später unser richtiges Airbnb gefunden haben.
Eine halbe Stunde später, weil es war ein ganz anderer Ort.
Ja, haben wir dann, ich sag mal, uns logistisch arrangiert und zurückkommend zu der Organisation, dann festgestellt beim Start eben, das sind gar nicht so viele Läufer, das ist gar nicht so groß wie gedacht. Und deswegen, wir schaffen das schon. Wir sind wahrscheinlich im vorderen Mittelfeld.
Kann man schon mal denken.
Wie Amateure, Alter. Also, man fängt ja an zu rechnen. Ich glaube, so können wir ja an die Sache rangehen. Wir haben gedacht, es sind 115 Kilometer hier. Wir haben gerechnet mit 6.500 Höhenmetern und dann gedacht, okay, mal ganz realistisch gedacht, das ist ja nicht Straße, die wir laufen. Also so ein Trainingslauf, den man macht, man einfach eine 6er-Pace, das heißt in einer Stunde, da macht man 10 Kilometer bei 60 Minuten, da ist man ganz weit weg von der Realität hier. Das heißt, man muss hier schon bei solchen Trailläufen mal ganz gerne mal rechnen mit 12, 13, 14, 15 vielleicht Minuten auf dem Kilometer, die man dann läuft. Und dann fängt man natürlich an, zum Grübeln zu kommen und überlegt, okay, wie lange wird dieser Lauf eigentlich dauern? Wir sind irgendwie rechnerisch gekommen auf 20 bis 24 Stunden.
Genau, weil wir hatten ja einen Plan. Wir haben gesagt, an den Verpflegungsstationen werden wir uns nicht lange aufhalten. Wir werden mehr oder weniger kurz essen, trinken und weiter. Da hatten wir gedanklich eine Stunde zum Zugspitz-Ultra-Trail schon mal eingeplant, die wir weniger brauchen würden für eine vergleichbare Strecke. Dann haben wir noch ein bisschen was draufgeschlagen, weil es ja ein paar Kilometer mehr waren und waren aber irgendwie schon zwischen 20, 23.
Was ja immer noch rechnerisch, ja, ne? Zugspitze 19,5 Stunden, Stunde abgerechnet 18,5 und dann 5 Stunden Puffer für knapp 10 Kilometer mehr und diese 1000 Höhenmeter mehr.
Ja, jetzt muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das, was an unseren gemeinsamen Läufen mir bisher immer sehr viel Spaß gemacht hat, die Tatsache, dass wir jetzt nicht drauf aus sind, die letzte Zehntelsekunde auch noch einzusparen. Ne? Also am Ende des Tages ist der Weg das Ziel, aber machen wir uns auch nichts vor, 1-2 Stunden weniger bei so einem langen Lauf, auch nicht schlimm. Und ich weiß noch, wir am Tag vor dem Start in einem Café saßen, ungefähr 500 Meter von der Ziellinie entfernt, und gesagt haben, das Ding hier macht vielleicht Mitternacht zu, vielleicht reservieren wir uns noch einen Tisch für halb elf, da können wir hier noch einen Absacker nehmen.
Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese letzten Kilometer, was die mit uns gemacht haben. Aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir fangen vorne an.
Genau.
Wir fangen vorne an bei der Platzierung und Co. Dazu kommen wir natürlich ganz zum Schluss. Ich würde sagen, was ist eigentlich die Pflichtausrüstung bei so einem Lauf? Und da habe ich mal wieder festgestellt, der deutsche Scharfsinn und diese klaren Ansagen, die man bei der Zugspitze hat, die gab es hier nicht so sehr. Und ebenso wenig die Kontrolle.
Es stimmt, es wurde gar nichts kontrolliert. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Wobei man ja sagen muss, Zugspitze ist das eine, aber wir waren ja auf La Palma vor 2 Jahren. Da wurde ja auch relativ genau auch von mir im Vorfeld bei euch kontrolliert, ob ihr denn auch alle eure Ausrüstung dabei habt.
Na, Thema Rücklicht.
So. Und hier tatsächlich keinerlei Kontrolle, gar nichts. Was uns auch in völliger Sicherheit gewogen hat, dann kann es auch vom Wettermäßig nicht so schlecht sein. Wenn noch nicht mal eine lange Hose gefordert ist oder ähnliches, also läuft. Ja.
Und wir wurden relativ schnell eines Besseren belehrt. Denn, also zuerst mal abschließend das Pflichtausrüstung. Was braucht man im Endeffekt? Stirnlampe mit einem extra Akku, weil 2 Nächte, das heißt tendenziell die Durchschnittszeit, die hatten wir vorher recherchiert, da kam raus 24 Stunden. 24 Stunden Durchschnittszeit, Cut-off-Time 32 Stunden. Haben wir gesagt, schaffen wir. Oberes Drittel.
Im Brust und der Überzeugung. Ja. Und der Ersatzakku auch daher, weil wir ja, wenn man von den 24 Stunden ausgeht und wir 0 Uhr Start haben, die Nacht hier ein bisschen länger ist als aktuell in Deutschland. Also es wird um Schlag 21 Uhr dunkel und erst nach 7 Uhr hell morgens. Also tatsächlich
fast 10 Stunden, ne?
Ja,
genau. Und zwar, und die Akkus, haben wir vorher recherchiert, halten 12 Stunden.
Genau, also wir haben eine relativ gute Lampe, glaube ich. Das kann man so sagen. Wir hätten keinen Ersatzakku gebraucht, sei denn. Aber sicher ist sicher.
Sicher ist sicher, zweite Lampe. Das heißt, tatsächlich war auch in der Pflichtausrüstung, wurde genannt, eine zweite Lampe und jeweils ein Ersatzakku. Rückblickend, ich habe ja drüber gelacht, muss ich sagen, macht auch Sinn.
Ja.
Also wenn du die zweite Nacht reinrennst und du hast kein Licht.
Ohne Licht bist du auf der Strecke komplett lost.
Musst du abbrechen.
Ja.
Keine Chance.
Und tatsächlich auch lost im Sinne von gefährlich, weil also diese letzten Kilometer, da war ja so ein paar Dinger, weiß ich gar nicht, ob ich im Hellen da so locker langlaufen würde.
Junge, da kriegst du halt die Füße nicht mehr hoch.
Ja. Das ging ja schon sehr steil runter. Wenn er da einmal dich vertrittst, dann.
Ja, ich habe mich ja noch ordentlich gemault, ganz zum Schluss.
Ich erinnere mich.
Doch. Und dir, naja, also wie sehr jeder Fall was mit einem macht, mental. Es geht nicht darum, dass man dreckig wird. Das ist passé nach Kilometer 3. Aber was das mental mit einem macht, wenn man hinfällt, dann dass dieses Aufstehen und dann weitermachen. Das war am Ende nochmal doch ein bisschen herausfordernder. Deswegen Stirnlampe, absolut wichtig. Ansonsten Pflichtausrüstung, natürlich Erste-Hilfe-Kit, absolut überlebenswichtig mit einer Wärmedecke?
Rettungsdecke. Sowas, ne? Mit der Goldfolie kennt man von so einem.
Genau.
Woher kennt man die vom Marathon am Ende oder so? Ne?
Gibt's die Marathon gibt es hier, werden die ausgeteilt. Ganz wichtig, wenn man nicht mehr kann und liegen bleibt. Also ich finde, man merkt, wie wichtig es ist, wenn man bei einer Verpflegungsstation stehen bleibt, kurz, wirklich kurz, 3, 4, 5 Minuten Wasser auffüllt, kurz was isst, einen Snack nimmt, losläuft und dann merkst du, Alter, ist das kalt.
Ja, vor allem, das ist halt auch wieder so eine Strecke, wo du, je nachdem, wenn du zwischen 2 Verpflegungsstationen, die teilweise ja 15 Kilometer auseinander sind, in der Mitte irgendwo, keine Ahnung, knickst oben, kannst nicht weiter, da kommt ja nicht sofort einer.
Ne? Also da kannst du pfeifen, was
bist
das Zeug
du unter Umständen dann ein paar Stunden oder zumindest eine Stunde locker, dass du auf Hilfe warten musst.
Ja. Und wenn ihr euch fragt, warum eine Stunde oder zwei, 15 Kilometer, das sind nicht eine Stunde oder anderthalb. Nein, nein. Das sind gerne mal 3 bis 4 Stunden, die man dafür braucht.
Ja, also für alle, die schon mal in Madeira oder auf Madeira waren, die haben ja ein Bild von der Insel. Ansonsten müsst ihr euch das so vorstellen, das ist die Insel mit der absolut geringsten Fahrraddichte weltweit, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Haben wir festgestellt.
Es gibt hier kein Fahrradgeschäft, es gibt auch keinen Grund dafür, eins zu eröffnen. Weil es wirklich dermaßen fahrradunfreundlich ist, weil wir hier von Steigungsprozenten jenseits der 15% sprechen. In die eine wie in die andere Richtung. Das ist unfahrbar, selbst mit E-Bikes würde ich sagen. Muss man schon ein sehr geübter Fahrer sein, um hier irgendwelche Berge rauf oder runter zu kommen.
Und einen starken Akku.
Ja, und dementsprechend sind eben auch die Streckenabschnitte nicht frei zugänglich, um sagen zu können, ja, da fahre ich mal schnell irgendwie mit dem Erste-Hilfe-Kit hin und helfe mal jemand, der da irgendwie liegen bleibt. Also deswegen die Pflichtausrüstung schon wichtig.
Und dazu gehört, ich gehe jetzt nochmal die Liste durch, also wir haben die Sachen schon genannt, ansonsten natürlich eine Laufweste, weil dann ansonsten kriegt man die ganzen Kram ja gar nicht transportiert. Mindestens 1 Liter den man bei sich tragen kann. Bei uns waren das jeweils zwei 500 Milliliter Soft Flasks. Übrigens, wenn ihr schnell seid auf Geiberland.de, gibt es gerade noch welche von Kraft. Danke sehr. Und weiter geht's mit einer wasserdichten, also mit einer Regenjacke. Sehr empfehlenswert, weil das Wetter, hat uns noch der Kellner im Café gesagt, bevor wir gestartet sind, auf die Frage, hör mal, was glaubst du? Also ich habe die Frage gestellt, hör mal, was glaubst du, was für ein Wetter da oben ist? Und dann sagt er, ganz ehrlich, 100%ige Regenwahrscheinlichkeit. Es regnet jeden Tag nonstop. Und das war das erste Mal, dass wir wirklich dran geglaubt haben. Und sagen wir so, es war genau so.
Wir mussten gar nicht erst bis zum Start warten, bis es angefangen hat, tatsächlich.
Abschließend zur Pflichtausrüstung dann noch einen Becher, der auch hilfreich ist für die jeweiligen Verpflegungen. Es gibt Hühnerbrühe, es gibt Reis, es gab teilweise auch ein bisschen Fleisch und Pilze. Ansonsten immer sehr gut, um vielleicht ganz kurz was zu trinken. Und dann die zusätzlich nicht zu vergessen, die Rücklichtlampe, damit man auch von hinten gesehen wird. Die ist hier tatsächlich aufgelistet.
Ist mir tatsächlich aufgefallen, dass unsere Rücklichter nicht so schön hell waren wie von anderen.
Das stimmt.
Da müssen wir nochmal nachjustieren. Ach nee,
das passt. So, dann gibt es außerdem ein paar strongly recommended material. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, das lese ich jetzt gerade zum ersten Mal.
Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Wir haben einmal Walking Poles. Leute, Stöcke, dazu mal ganz kurz. Gerd hat mir jahrelang diese Stöcke ausgeredet, ja?
Als ob.
Ey, und Timmy, tausend Dank aus Berlin, dass du mir diese Dinge ausgeliehen hast. Ohne Stöcke, ich schwöre dir, ich hätte 3 Stunden länger gebraucht. Ich schwöre es dir.
Also die Stöcke, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand ohne Stöcke unterwegs war.
Ja, ja, waren ein paar. Ja, ja.
Also.
Hundertprozentig.
Hut ab.
100%.
Weil dann bist du ja wirklich auf allen Vieren da die Dinger hoch. Das war ja, also die Stöcke.
Du musstest dich festhalten an Wurzeln oder musstest kraxeln auf jeden Fall. Ja. Weil es so steil war und so rutschig, dass es keine Chance war, sich ohne Hände fortzubewegen.
Nee, keine Chance. Da war ja nichts mit entspannen, irgendwie da hochjoggen oder gehen. Das war ja teilweise nur dank der Stöcke, fand ich irgendwie gut passierbar.
Mhm. Ja. Und runter ja auch, ne? Dann lange, also long trousers, that at least cover the knee. Hattest du mit?
Hatte ich mit. Die haben die ganze Zeit in meinem Rucksack verbracht.
Ja, fand ich, habe ich nicht dran gedacht, aber ist ja auch nur optional, ne? Waist holder, integrated or not in the back. Ist das ein Startnummernhalter? Frage ich mich gerade.
Oh, Waist holder würde ich sagen, ist ein Apfelbeutel, oder?
Ach, oder? Waste für, ja. Nicht Waste wie die Hüfte, sondern wie der Müll. Okay.
Das könnte beides gemeinsam, ich weiß jetzt gerade, wie es geschrieben ist. Interessant,
wir lassen es so stehen. Gloves, Handschuhe hatten wir beide dabei. Cap hatten wir beide dabei und auch an in der ersten Nacht. Change of clothes. Die Frage kam auch, warum wir uns bei der Hälfte umgezogen haben. Da würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Ja. Wir gehen einfach chronologisch diesen Lauf durch. Sunscreen.
Als ob.
Ich würde sagen, die waren nicht notwendig. Und Cash. Auch nicht notwendig.
Nee.
Gab alles, also, was man brauchte.
Wir sind einmal an einem Taxi vorbeigelaufen, wo ich kurz gezuckt habe. Aber wir sind dann doch weitergelaufen.
Aber der Fahrer war nicht im Taxi. Da mussten wir weitermachen. So, das heißt, wir hätten so gesehen die Vorbereitung abgehakt. Frage, die kam tatsächlich sehr, sehr häufig, ist, wie teuer ist so ein Lauf? Wie teuer ist der, sowohl die Anmeldung als auch dieses ganze Wochenende? Ich finde, die Anmeldung für den Lauf ist ganz easy, das sind 150 Euro.
Ja, das ist ja im Vergleich zu einem Stadtmarathon in einer größeren Stadt fast schon ein fairer Preis.
Ja, du kriegst sehr viel geboten.
Ja.
Sehr lange.
Also wir haben sehr, sehr viel pro Stunde oder wir haben wenig pro Stunde bezahlt, genau. So muss man sagen.
Ja. Das ist eine gute Pauschale einfach.
Ja, das also wesentlich günstiger als zum Beispiel ein Berlin-Marathon.
Also traut euch einfach, da kriegt ihr einfach viel mehr fürs Geld. Ansonsten ist der Trip, das hängt natürlich ganz davon ab, wie teuer ist der Flug. Wir sind gerade hier in den Osterferien, das war verhältnismäßig teuer. Dann das Airbnb ist abhängig natürlich, was für eine Preisklasse man nimmt. Also wir sind ja in keiner Luxuskajüte, aber ist jetzt auch nicht die billigste Variante. Ich glaube, wir haben auf Platz und Örtlichkeit ein bisschen spekuliert. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, als wir das Ding gebucht haben im Januar? Februar?
Februar.
Februar. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, wir haben eine Stunde telefoniert bei der Planung.
Wir haben auch sieben verschiedene Tabs aufgehabt mit irgendwelchen
Wohnungen.
Und einer Wurz am Ende. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, hier hätten ja noch fünf Leute zusätzlich pennen können. Genau. Also da kann man auch günstiger unterkommen wahrscheinlich.
Ja. Ich glaube, jetzt mal einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen. Als mit meinem alten Studentendenken schaffst du das Ding ja Budget mit 500 bis 1000 Euro.
Das auf jeden Fall. Wie gesagt, das Teuerste sind fast die Flüge.
Flüge, genau. Ja. So, deswegen habt ihr so eine große, eine grobe großen, mein Gott, Größenordnung. Schon ein bisschen, bin doch noch ein bisschen im Laufen.
Noch einen Schluck Rotwein.
Ich nehm noch einen Schluck. Ich fülle mal ganz kurz auf. Und dann gehen wir mal über chronologisch weiter. Mal ganz kurz. Ein Beweis dafür, dass wir auch wirklich hier was zu uns nehmen und uns feiern. So, kleinen Moment. Danke für die kleine Pause. Ich lese auch mal, irgendwie springt mir von meinem Notizzettel in den Kopf Kaka-Pause. Apropos Pause. Weil ich glaube, viele Fragen haben sich gedreht um die Gels. Und ich glaube, das geht ganz, wir können direkt einsteigen in das System der Gels. Denn, Gerz hat es gerade eben schon gesagt, wir wollten ungefähr eine Stunde wettmachen im Vergleich zur Zugspitze. Ich glaube, wir haben das auch ganz grob geschafft, denn bei der Zugspitze war ich schon derjenige, der sich gerne mal kurz mal hingesetzt hat, Käffchen getrunken, Content rausgehauen, mal kurz eine Minute Zeit genommen und mal kurz überall was gegessen. Kuchen, saure Gurken, Salamibrot, Nutellabrot, wirklich alles mal in die Hand genommen. Das war diesmal anders.
Das stimmt. Wir haben auf den einzelnen Stationen, insgesamt waren es ja neun Verpflegungsstationen entlang der gesamten Strecke. Ich glaube, wir haben in allen so zwischen 5 bis 10 Minuten verbracht, würde ich sagen. Außer bei der, wo wir auch die Klamotten tauschen konnten. Da haben wir ziemlich genau eine halbe Stunde verbracht, wo ich im Nachhinein denke, wo war die eigentlich diese halbe Stunde?
Die ist verflogen, Alter. Die war zack, war die weg.
Also da war ich wirklich überrascht, dass wir da eine halbe Stunde für gebraucht haben. Irgendwie kurz die Klamotten getauscht, ein bisschen was gegessen, Zähne geputzt.
Mhm, geil.
Ja, das war ganz gut.
Kurz eine Story aufgenommen.
Stimmt, du hast noch.
Bisschen Werbung gemacht.
Da haben sie ein bisschen komisch geguckt, die Leute.
Das stimmt. Die haben generell komisch geguckt, als ich auch das rote Telefon rausgehört habe.
Möglicherweise zu Recht.
Verstehe ich gar nicht. Ganz, ganz normaler Samstag. Und deswegen zum System der Gels. Ich habe mich vorher sowohl mit ChatGPT als auch mit dem erfahrenen Gerd, der 12 Ironmans bereits bestritten hat.
13.
Fuck. Ich kann es mir einfach nicht merken, weil es so viele sind. Und ich weiß noch ganz genau, vor mittlerweile, wahrscheinlich, wann hast du mir diesen Tipp gegeben? Bei meinem Ironman, das ist mittlerweile 6, 7 Jahre her. Da hast du gesagt, Eugen, egal was kommt, alle halbe Stunde.
Ja, ist ein Gel. Alles, was du kriegen kannst.
Und alle halbe Stunde.
Beim Ironman würde ich das auch jedem nach wie vor genauso empfehlen. Ich muss gestehen, dass es diesmal bei mir mit der Ernährung nicht so gut funktioniert. Da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal genau drum.
Ich weiß warum.
Wo es da vielleicht gehapert hat. Aber generell muss man ja sagen, die Ausdauerfähigkeit irgendwie oder die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten über so einen langen Zeitraum steht und fällt mit der Ernährung. Und dass man da jetzt nicht irgendwie sich ständig ein Schinkenbrot reinkloppt, ist ja auch klar, weil das kriegt der Körper halt nicht verarbeitet. Von daher geht es halt darum, was kann man über viele Stunden zu sich nehmen, damit der Körper quasi immer auf einem bestimmten Level an Energie bleibt.
Ich finde, dass ein Schinkenbrot nicht hilft, ist nicht trivial. Ich finde, dass ich bin ja noch gar nicht so lange im Ultra-Game und ich habe mir alles reingekloppt, weil ich gedacht habe, je mehr, umso besser. Und die Quantität zählt aber nicht nur, sondern es zählt natürlich auch die Qualität, nämlich was ist das für eine Art und Weise von Nährstoffen.
Ne? Ja, vor allem, was kannst du auch leicht verarbeiten?
Genau, richtig. Ne,
wenn du da die Schinken, jetzt immer der Schinken, kann auch den Käse, ne? Du kannst ja, wenn du jetzt bei jeder Verpflegungsstation irgendwie 300 Gramm Käse reinballerst, da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie sich das ab der zweiten Verpflegungsstation anfühlt. Einfach nicht gut.
Genau. Und viele Fragen kamen nämlich, also kurz zusammengefasst, wir haben uns rein nicht nur theoretisch, bei mir war es auch praktisch, bei dir hat es irgendwann dann nicht mehr funktioniert, jede halbe Stunde entweder ein Gel, ein flüssiges Gel, ein Gel-Gel, irgendwelche Gummies reingefahren, aber auf jeden Fall grob, Pi mal Daumen, was, 40 Gramm?
Na, eher 50 bis 70 Gramm
Kohlenhydrate
pro Stunde war das Ziel.
Ach genau, pro Stunde, ja, aber ich meine pro halbe Stunde 30 bis 40. Genau, Kohlenhydrate, das ist immer mal Kilo, mein Gott, Kohlenhydrate in, man muss das mal 4 multiplizieren und dann haben wir die Kilokalorien.
Genau, so. Aber orientieren sollte man sich, wenn man das versucht aufrechtzuerhalten, irgendwie an den Grammzahlen. Das hat ja lange eine untergeordnete Rolle gespielt bei Amateurathleten im Sinne von, ja, ich probiere mal dies, probiere mal das. Wie gesagt, meine Ironmans sind auch schon ein paar Jahre her. Damals war das alles noch sehr so Trial and Error. Mittlerweile ist das ja alles sehr transparent geworden, was auch Profis ganz genau pro Stunde zu sich nehmen können. Und da ist ja auch so ein Game draus geworden, wer mehr Zucker pro Stunde bei sich behalten kann, der kann dementsprechend höhere Wattzahlen auf dem Rad treten und solche Dinge. Ultralaufbereich ist es natürlich auch das Thema, wie kann ich die Energie hochhalten? Und wir haben es versucht mit den Gels, was tatsächlich gar nicht so einfach ist, weil es ist halt ab einer gewissen Stundenanzahl mühsam, den Gedanken zuzulassen, dass wieder eine halbe Stunde rum ist, ich wieder ein Gel aufmachen muss und wieder die Pumpe in mich reinpumpen soll. Das ist schon schwierig manchmal.
Ja, der René, hier Master Good Vibe, hat mir geschrieben, ehrlich gesagt, es muss ja auch nicht schmecken, es muss halt nur funktionieren. Ne?
Da hat er vollkommen recht, aber ich sag mal so, das ist ja so ein bisschen wie irgendwelche Teenager, die zum ersten Mal Alkohol probieren. Das muss nicht schmecken, das muss wirken.
Das muss nur ballern, ja.
Aber wenn du irgendwann anfängst zu kotzen, dann wirkt es halt auch nicht mehr. Ne? Und das ist halt genau der Punkt, dieser schmale Grat, wenn dein Körper dir irgendwann signalisiert, ah, mir wird schlecht oder ich kann das nicht mehr bei mir behalten oder der Gedanke ist mir schon unwohl. Das ist natürlich der Punkt, wo es dann einfach schwierig wird, das auch umzusetzen und wo die Leistungsfähigkeit dann so ein bisschen drunter leidet.
Und jetzt kommen wir zu der wohl möglichen Ursache, warum du die Gels nicht mehr vertragen hast. Denn wir haben eine Nacht geskippt und Gerd wollte auf Nummer sicher gehen, dass er auch wach bleibt. Deswegen hatte jedes seiner Gels 100 Milligramm Koffein. 100 Milligramm. So, ich glaube, ab wann wurde dir nach 24 Gels, nach 12 Stunden hast du gesagt,
so ein Flimmern vor den Augen.
Also das heißt, du hast so 2,5 Gramm Koffein zu dir genommen.
Ja.
Und ich würde einfach mal behaupten, auch wenn du 10 Filterkaffee am Tag trinkst auf der Arbeit, ich glaube, der Körper signalisiert dann, bitte hör auf.
Ja, also das so nach der ersten Analyse muss man ganz klar sagen, das war einfach dumm. Also man muss das genauso titulieren, aber entlang der Reise lernt man ja auch dann seine Lektionen hoffentlich an der Stelle. Das war einfach too much. Also ich weiß nicht, jeder, der es schon mal erlebt hat, wenn man auf so einem Koffeinflash dann irgendwie ist, der Körper sagt schon relativ deutlich, dass das dann jetzt auch reicht. Und die Schwierigkeit ist ja dann, in der Situation damit umzugehen und zu gucken, okay, was ist das jetzt eigentlich gerade? Ist es zu wenig Zucker? Oder ist es irgendwas anderes, was gerade nicht funktioniert? Das hat einen Moment gedauert, in der Situation das zuzuordnen. Und in der zweiten Rennhälfte kam ich nicht mehr so richtig in dieses Ernährungsgame rein. Also es fehlte irgendwie, dass ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das habe ich dann irgendwie nicht mehr so richtig gefunden. Und trotzdem war es so ein krasses Auf und Ab im Sinne von, jetzt ging es wieder und dann ging wieder gar nichts mehr.
Ja, also ich habe aus meiner Perspektive, also zuerst mal, die hat man das angesehen, vielleicht mal, also wir springen so ein bisschen in der Chronologie, weil die Themen natürlich entweder sich mal wiederholen oder weil es thematisch gerade passt, dass wir springen. Aber grundsätzlich könnt ihr euch vorstellen, es gab 4 kleine Hubbel, haben wir es genannt. 4 kleine Hubbel bzw. Hügelchen, die man bezwingen musste, von Anstiegen bis, ich würde sagen, das waren auch mal 15 bis 20%, die es einfach hochging.
20 nicht. Doch, ich glaube tatsächlich schon, Eugen. Das war wirklich extrem steil teilweise.
Also, warum sage ich 20? Es war unmöglich,
das Ding schneller zu bezwingen als mit Festhalten 20 Minuten pro Kilometer. Das heißt, stellt euch vor, es geht bergauf und bergauf und bergauf. Und das Ding ist ja, der Puls ist ja, der ist ja nicht bei 180. Der ist bei 140, 150. Ihr guckt auf die Uhr und denkt euch, okay, jetzt kommen 1400 Höhenmeter, das war der zweite Hubbel. Und dann guckt ihr, ich haltet euch fest, eine halbe Stunde später guckt ihr auf die Uhr und ihr habt so gerade einen Kilometer gemacht. Gerade so. Und es ist wieder Zeit für nächstes Gel.
Ja. Die Ansteige, die waren schon für den Kopf schwierig. Und ich muss vielleicht, um da auch in die Chronologie auch wieder reinzukommen, ne? Du startest Mitternacht, auch erstmal eine ungewohnte Zeit. An der Zugspitze war es 22 Uhr, wo wir gestartet sind. Das hatte so ein bisschen was von, naja, der Tag ist noch da. Hier war schon so ein bisschen, der Tag ist eigentlich rum.
Ja.
Und jetzt laufen wir los. Stockdunkel natürlich. Am Anfang, obwohl das ein unglaublich langes Rennen natürlich ist für alle Beteiligten, unruhig, alle versuchen da irgendwie ihre Position zu finden. Am Anfang war das auch noch ein bisschen Straße. Es war, ja, man musste erstmal so ein bisschen den Rhythmus finden, reinkommen. Dann war es super steil halt, dieser erste Anstieg.
Ja, Mann.
Also, dass Eugen schon nach 2 Minuten sagt, Alter, meine Waden, ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll.
Die sind fast explodiert, ich schwör's dir. Weil das ungewohnt ist.
Ja, komplett, ja. Und so ging man in diese Nacht rein, die dann eben auch noch garniert war mit einem, ja, man würde sagen, ganz soliden Landregen.
Ja, der so schräg von links unten kam.
Also.
Das war, und wir zu faul, die Regenjacken rauszuholen.
Ja. Ich habe irgendwie gedacht, also wir vielleicht so angefangen, wir stehen im Startblock, fängt volle Kanne an zu regnen, wir, okay, Regenjacken an. Man muss das ja sagen, da muss man diese Laufweste immer wieder ausziehen, wieder anziehen, damit man Zugriff zu allem hat, was man braucht. Dann hat es wieder aufgehört. Und es war nicht kalt am Start, das muss man auch sagen.
Das stimmt, ja.
Deswegen haben wir die Regenjacken wieder ausgezogen. Dann fing es an mit der Lauferei und man wusste, es geht erstmal richtig lange bergauf. Von daher haben wir erstmal die Regenjacken drin gelassen.
War anfangs auch eine richtige Entscheidung, ja, finde ich.
Ist richtig.
Weil der Körper, das hat man ja auch gesehen am Puls, wir haben uns natürlich diese Garmin-Zeiten angeguckt, also die Garmin-Auswertung in der App. Und da sieht man ganz extrem, der Puls schoss hoch auf so wirklich tatsächlich 150 bis 160 und ist dann stetig abgefallen, weil der Körper sich einfach an die Belastung gewöhnt hat und dann sich wieder eingependelt hat. Und bei 150, 160er Puls, bei, was waren es, 12, 13 Grad und noch kein besonders starker Regen, da eine Regenjacke zu haben, die auch witterungsdicht bedingt dicht ist, wie auch immer man sagt, wie heißt das nochmal? Eine Säule, eine Wassersäule.
Ja.
Und dann schwitzt du ja auch alles voll, da hast du auch keinen Bock drauf.
Ja, und also es war einfach, also das kann ich für mich sagen, ich weiß nicht, wie du es erwartest, aber für mich war es nicht den Beginn, den ich erwartet habe. Ja? Also
für mich war das ganze Race nicht, wie ich es erwartet habe.
Es hat einfach geregnet wie Hund am Anfang. Es war so ein hektisches Auf und Ab. Und dann ist man irgendwie erstmal so Betonstraßen hoch, die halt ultra steil waren. Da konntest du mit den Stöcken auch nicht viel machen.
Der Panda, so der mit angezogener Handbremse bei ein bisschen Nieselregen runtergerutscht.
Ey, wirklich, mit dem Auto hätte ich da nicht hoch, weder hoch noch runterfahren wollen, ja, weil das wirklich einfach zu steil dafür ist. Und dann kam man raus, irgendwann habe ich schon gesagt, jetzt hat der Asphalt ein Ende irgendwann. Und dann ging es in einen Anstieg rein, wo ich zwischenzeitlich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Es war vorher ging es aber kurz bergab mit der süßen Chewing-Zone.
Ja, das war cool,
oder?
Das stimmt.
Also,
das war cool.
Das war ganz, es war was, 1 Uhr nachts, 2:30 Uhr nachts oder so. Man hat sowas gehört, ein bisschen bimmeln und dann hast du sogar unten im Tal gesehen, das war so eine Brücke, die man überquert hat und da standen bestimmt 200 Leute, würde ich sagen.
Mhm.
Die ja auch alle Party gemacht haben. Das war richtig geil, das hat nochmal richtig Dampf gegeben. Leider muss man sagen, das war die einzige Cheering-Zone auf der ganzen Strecke.
Das ist korrekt.
Und dann kommt nämlich dieser Bastard von Anstieg, den du jetzt gerade meinst. Denn das war nicht von dieser Welt. Das kennen wir. Ich würde sagen, in ganz Deutschland wird man wahrscheinlich sowas nicht begegnen.
Du hast halt gar keinen Rhythmus finden können, weil es einfach zu matschig war. Es ging durch einen Wald hoch und es wurde immer matschiger. Und gefühlt war am Ende wirklich alle nur noch darum bedacht, nicht rückwärts wieder runter zu rutschen, was aufgrund der Steilheit des Berges möglich gewesen wäre. Also das war, man konnte nicht seinen eigenen Rhythmus finden, weil viele Leute noch um einen rum waren. Es war mega glatt, mega rutschig. Und man hat auch nichts gesehen, es war halt wie in der Waschküche. Also da sind wir bei dem regnerischen Freitagabend im Westerwald. Versprochen war irgendwie, in meinem Kopf waren Bilder von mystischen, subtropischen Wäldern, die irgendwie stark geil ausgeleuchtet waren mit Mondlicht. Nichts ja, davon. Ja,
Pustekuchen,
Alter. Gar nichts.
Marketing-Gag.
Aber hallo.
Richtig, richtig in die Falle reingetappt. Also, haben wir uns locken lassen. Ja. Und das Ding nämlich, warum wir uns die, jetzt kommt es mir wieder, warum wir uns die Jacken nicht angezogen waren, weil ich gedacht habe, erste Verpflegungsstation, waren 12 Kilometer, die ist doch gleich da. Und dann guckst du auf die Uhr, da ist man schon seit 2,5 Stunden unterwegs und du bist immer noch nicht da.
Das hat einem relativ schnell gedanklich den Stecker gezogen, dass es hier zügig vorwärts gehen könnte.
Arschlecken, Alter.
Diese Pace war unterirdisch. Sie war erklärbar aufgrund der Bedingungen, aber du kamst halt einfach nicht voran. Und auch dann schon ab Verpflegungsstation 1 stimmten aus meiner Sicht die Kilometerabmessung nicht so ganz.
Da kommt mir schon wieder der Hass hoch. ist schon zu früh, damit anzufangen, ich weiß es nicht.
Also das Thema, und das wird uns jetzt gleich wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen, die Grundfrage, die irgendwann in uns aufkam und die für uns nicht befriedigend beantwortet werden konnte, war, ihr habt doch eine Zahl angegeben.
Haltet euch doch bitte dran.
Also, was soll denn sowas? Gebt doch von mir aus am Anfang die richtige Zahl an, dann ist doch allen damit gedient. Aber ist doch niemand damit gedient. Ich habe scherzhaft zu Eugen gesagt, wir machen jetzt nächstes Jahr einfach irgendwie einen Städtemarathon in Deutschland und schreiben 42 Kilometer drauf und am Ende sind 47. Da will ich mal sehen, was die Leute sagen.
Und noch einfach 200 Höhenmeter auf dem Top.
Ja. Also nicht, dass das wirklich relevant wäre, aber es hat schon so sehr an einem genagt, wenn man sich so von einfach, auch aufgrund des Wetters einfach gesagt hat, boah, jetzt bitte, komm mal hier diese Verpflegungsstation, ich will mir diese Jacke anziehen und ich will halt einfach irgendwie so einen gedanklichen Haken hinter so den ersten Abschnitt stellen können. Damit fing es dann eben schon an, dass die Moral so ein bisschen geknackt wurde.
Das ist nämlich gerade der Punkt bezüglich der Moral. Ich suche nämlich gerade jetzt die Frage, ich scroll hier, denn ich zitiere, du wirkst etwas frustriert, sehr frustriert. Was los? Ziellinie erreicht. Und da muss ich sagen, ja, Ziellinie erreicht. Und ich habe mich ein bisschen selber ertappt bei dieser Aussage, die ich ja sonst immer tätige. Ultra-Trails, scheißegal auf die Zeit. Ist doch egal, einfach sonst gehen und es kommt nur darauf an, wie viel du futterst und irgendwann kommst du schon an, hoffentlich natürlich vor der Cut-Off-Zeit. Alles fair, aber wenn man sich einstellt auf eine gewisse, ja, auf eine gewisse Distanz und auf eine gewisse Höhenmeteranzahl und ne, nehmen wir einfach mal die erste Verpflegungsstation. 12 Kilometer angesagt. Die kam nach was? 13,5, glaube ich.
Ja.
Irgendwie sowas. Ja. Das heißt, man ist schon seit fast 3 Stunden unterwegs. Fairerweise muss man sagen, man hat jetzt nicht den Liter ausgetrunken, den man bei sich hatte. Nichtsdestotrotz, du erwartest nach 12 Kilometern eine Pause. Und dann denkst du, komm, jetzt bei 13 kommt sie vielleicht. Dann, okay, 13,1, 13,2. Und du denkst, wo ist diese scheiß Verpflegungsstation, Alter? Ich will jetzt meine Pause. Ich will meine Regenjacke anziehen. Und dann steigert man sich da rein, weil diese Erwartungshaltung an diese eine kleine Tätigkeit, und man muss ja auch dazu sagen, diese Checkpoints, das sind ja Mini-Meilensteine und das sind die Punkte, an denen man sich entlanghangelt. Wenn es die gar nicht geben würde, dann wäre das ja ein fast nicht unmachbares Ding, aber das wäre ja sowas von ein anderes Brett, was man dann laufen würde.
Ich glaube, es ist vor allem, dass man sich ja im Vorfeld genau diese Punkte setzt im Kopf. Und deswegen sind die Punkte da. Ich würde, wenn ich da zurückblicke, sagen, dass ich früher mir überhaupt nicht vorstellen könnte, überhaupt Marathon zu laufen. Da habe ich immer gesagt, das ist ja nicht zu schaffen. Da habe ich angefangen, irgendwann Marathons zu laufen. Dann war ja ganz klar, ja klar, und jetzt den nächsten Marathon, und dann vielleicht schneller und dann vielleicht einen mit Bergen und dann vielleicht einen linksrum, einen rechtsrum. Weil man wusste ja, okay, habe ich im Begriff. Mhm. Und dann der nächste gedankliche Schritt war ja zu sagen, okay, Ultra, das ist ja Wahnsinn, länger als Marathon, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und in dem Moment, wo man den ersten Ultra läuft, wurde mir aber auch klar, ey, diese Zahlen, das sind ja alles subjektive Zahlen. Mhm. Ob das jetzt 50 Kilometer, 55, 70, 100 oder 120 sind, am Ende des Tages, so geht es mir zumindest, ist mir nur wichtig, vorher zu wissen, wo sind denn die Zwischenpunkte? Weil an denen orientiere ich mich ja. Und das ist für mich persönlich wahnsinnig wichtig in dem Game, damit ich weiß, alles klar, das läuft hier alles nach Plan. Ich kann das irgendwie gedanklich kontrollieren. Und in dem Moment, wo das dann halt länger dauert, und in dem Fall, wo ein Kilometer 20 Minuten dauert und es einfach anderthalb bis zwei Kilometer länger dauert, bis dieser nächste Punkt kommt, da fängt das eben an, alles in Frage zu stellen. Das ist, also muss ich sagen, eine der Dinge, die ich aus diesem Ultra definitiv für mich mitnehme, ist, daran muss ich arbeiten, mich davon nicht so runterziehen zu lassen.
Nicht so stark beeinflussen zu. Ja, genau. Denn, ja, da kommen wir gleich noch zu, dieser Schluss, ich wollte gerade sagen Schlusssprint. Nee, Mann, es hat länger gedauert als ein Marathon. Und es war ja nicht so lang. Naja, dazu kommen wir gleich. Aber ja, im Endeffekt ist es ja diese Erwartungshaltung, die du selber dir selber setzt, die ja nichts aussagt, aber eben trotzdem mental was mit dir macht, weil du dich so an diesen Meilensteinen entlanghangelst. Und ja, ich glaube, es wurde ab Meilenstein 1, ab Checkpoint 1, ging es los, dass alles sich verzerrt hat.
Und genau, es war nie die Abmessung, die wir mit unserer Uhr nachvollziehen. Jetzt haben wir beide eine Uhr aufgehabt, die sehr ähnliche Werte angezeigt hat. Jetzt haben wir es noch gar nicht gemacht. Ne? Wir wollen bei Strava noch mal bei anderen Leuten gucken, ob das auch zu viel war. Es muss es aber eigentlich gewesen sein. Ne? Und das hat uns schon sehr intensiv beschäftigt. Zumal, und das muss man eben auch sagen, mit anderen Dingen, wie zum Beispiel einer tollen, sternklaren Nacht, die irgendwelche mystischen Gegenden beleuchtet hätte oder magischen Mondschein auf die Wasseroberfläche geworfen hätte, ging nicht, weil du hattest 3 Meter Sicht.
Scheißdreck, hast du gesehen. Ja. Ich habe hier die Frage, deswegen habe ich eben bei der Vorbereitung so geschmunzelt. Hier hat jemand die Frage gestellt, hat die Landschaft geholfen? Mal kurz, mal Reality-Check, Leute. Welche Landschaft?
Wirklich.
Wirklich, also ich glaube, 3 Situationen erinnern. Das erste Mal, als es hell wurde, wir sind runtergelaufen und haben den Kaffee getrunken. Marathon war das. Ja. Wir sind reingelaufen, es hat gerade gedämmert, wir haben kurz ein bisschen gesnackt, wir hatten den ersten lauwarm, boah, der war auch gar nicht lecker, der Kaffee, hat aber trotzdem was gemacht, weil es wird hell. Sobald es hell wird, geht alles viel, viel, viel einfacher. Dann sind wir da rausgegangen, haben das noch zu Ende getrunken, du hast deinen zwar weggeschüttet, aber es war trotzdem gut für den Kopf.
Ja.
Und da gab es diese Berge im Hintergrund, die wirklich hochragten. Das war geil. Das war ein geiler Moment, dass du gedacht hast, geil, jetzt kommt 10, 20 Kilometer, 10, 15 Kilometer geht es nur geradeaus, keine Steigung und Klippen links runter, Sonnenschein, habe ich gedacht zumindest. Ich glaube, da spreche ich.
Es sah ganz kurz mal so aus und dann war es aber doch nicht so. Und
dann dann ging es einfach doch wieder mit Regen weiter. Dann
hat es mir auch wieder geregnet, genau.
Die zweite Situation, an die ich mich erinnere, war über den Wolken. Das kam nach diesem zweiten Hubbel. Das heißt,
Hubbel, Alter,
waren, Leute, ganz kurz, ich dreh mal kurz, meine Startnummer ist nämlich mein Spickzettel für diesen Podcast. Und auf der Startnummer ist das Höhenprofil des ganzen Laufs. Und ich finde, wenn ich mir das jetzt angucke, dann sieht es eigentlich irgendwie gar nicht so schlimm aus. Aber bei Kilometer 60 sehe ich es hier, Checkpoint 5, ging es für, 10 Kilometer 1400 Meter nach oben. Und das war, danach ging es dir nämlich, danach habe ich es dir angesehen, du hattest so Augenringe, du warst ein bisschen bleich.
Komplett den Stecker gezogen.
Man konnte nichts genießen. Du bist da oben angekommen, du warst über der Wolkendecke. Da war auch hier mein rotes Telefon am Start. Und da war man, also schön war es, aber wir waren oben, wie lange? 30 Minuten?
Wenn überhaupt,
ja. 20 Minuten und dann ging es wieder zack, bergab.
Zack, wieder im Nebel.
Ja, danke.
Das war echt, danke für nichts. Echt ein bisschen frustrierend. Und dieser Anstieg war, das hat man jedem angemerkt, den man auf diesem Anstieg begegnet ist. Und da sind wir
tatsächlich. Da haben viele Pausen gemacht.
Ja, die haben wirklich Leute stehen geblieben, wo du gesehen hast, da geht gerade gar nichts mehr. Mhm. Ob die hier noch einen Schritt vor den anderen setzen, ist ungewiss an der Stelle. Mhm. das fand ich wirklich beeindruckend. Also wir haben, das Feld hat sich dann ja wahnsinnig auseinandergezogen. Wir haben wenig nur um uns herum gesehen, noch an Leuten. Auf dem Anstieg waren, glaube ich, haben wir die meisten überholt, wo man wirklich gesehen hat, da geht nichts mehr.
Ja, Mann. Ja,
die müssen jetzt wirklich einfach mal innehalten. Und das sind ja alles Leute, die jetzt nicht zum ersten Mal irgendwie an so einer Startlinie gestanden haben. Das war sehr, sehr intensiv. Ja.
Ernüchternd auch.
Also, ja, wo ich auch gesagt habe, weiß ich noch, wo ich zu dir gesagt habe, das soll hier eine Wanderinsel sein? Wer wandert denn hier hoch? Das ist viel zu steil zum Wandern. Da hat doch keiner Bock drauf. Also Wandern im Sinne von, wir machen einen schönen Ausflug und ich wandere mal da hoch. Das war doch kein schöner Weg zum Hochwandern. Es war bretthart, einfach brutal,
das steil, matschig, steil, genau, und so steil und so, das sind, also man muss so hohe Schritte gehen, dass du nicht in den Fluss kommst. Das heißt, du musst immer, du gehst einen Schritt und tippelst wieder auf der gleichen Stelle. Gehst einen Schritt, tippelst wieder auf der gleichen Stelle. Und das für, boah, ich weiß nicht, wie lange wir dafür gebraucht haben. Wahrscheinlich
alles hat unfassbar lange
gedauert. 2 bis 3 Stunden.
Alles hat unfassbar lange gedauert. Allein schon, wenn ich überlege, du kommst aus der Nacht raus, das fand ich, war auch so ein Gedanke, den ich immer versucht habe zu unterdrücken. Weil bei allem, was man schon geschafft hatte, war ganz, ganz lange, dass man ja gedacht hat, selbst nach der Hälfte war es ja auch noch so, dass du dachtest, wir haben noch über 50 Kilometer. Und in dem Pace, in dem wir unterwegs sind, dauert das einfach nochmal geschmeidige 10 Stunden. Also normal, wenn du irgendwie in einem Lauf bist, dass du sagst, okay, ich habe die Hälfte rum, das ist ja immer so, dass du denkst, alles klar, jetzt, also so langsam
kannst
du so ein paar Kohlen nochmal draufwerfen und so langsam ins Rollen kommen. Und in dem Fall war das ganz, ganz weit weg, weil es war immer ganz, ganz weit weg alles. Das fand ich extrem herausfordernd.
Ich finde auch die fehlende Erfahrung, die wir uns ja nicht zugetraut haben, wo wir gesagt haben, wir sind im vordersten Drittel. Also mal kurz, mal Spoiler Alert.
Das waren wir nicht,
wir waren im hintersten Drittel. Also ziemlich genau.
Ja, Mitte.
Mitte waren wir, nicht ja, Mitte, genau.
Genau Mitte.
Wir sind bei der Mitte ausgekommen. Von insgesamt 300, was hast du gesagt?
350 oder 340,
irgendwie ja, so 340. Also 350 Starter. TeilnehmerInnen gab es und wir waren so bei 180 ungefähr. Ja. Und ich finde diese fehlende Erfahrung, das, was du eben gesagt hattest mit der subjektiven Wahrnehmung. Marathon hast du einmal gemacht, hast du zweimal gemacht, dreimal gemacht und irgendwann weißt du, okay, da, ich bin so und so fit, mit der Energie schaffe ich diese Geschwindigkeit. Ich finde, dass unabhängig davon, dass du jeden Trail oder keinen der Trails kannst du vergleichen mit irgendeinem Straßenlauf, das ist ja klar, aber so langsam wie diesen Trail zu laufen, bin ich noch nie gelaufen. Und ich finde, diese Erfahrung hat gefehlt, um das einzuschätzen und dass mir klar wurde, okay, es sind 5 Kilometer und das bedeutet am Ende nicht eine Stunde, das bedeutet auch nicht 2 Stunden, nein, 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 das bedeutet im Zweifel 3 Stunden,
ja,
weil da einfach der mentale Stecker gezogen wurde.
Es gab halt, und das muss man jetzt nicht, ja, es soll jetzt auch nicht alles zu negativ klingen, es soll einfach nur nochmal widerspiegeln, warum wir vielleicht auch in den Storys selber wenig Positivität ausgestrahlt haben in der zweiten Hälfte, weil es einfach für den Kopf her kaum zu kontrollieren waren, positive Ansätze zu finden, weil es gab keine einfachen Kilometer. Es gab keine einfachen Kilometer. Es gab nicht diese, dass du mal irgendwie 5 Kilometer in 25 Minuten wegläufst. Gab's nicht.
Keine Chance.
So, da warst du froh, wenn man eine 8,30 hattest auf einen Kilometer. Was? Hast schon gesagt, jetzt geht noch mal was.
Geil. Einstellig.
Wahnsinn.
Das ist echt abgefahren, Alter.
Ne? Oder wo man dann so noch mal so ein bisschen ins Laufen kam und du auch sagtest, was bräuchte man für eine Pace, wenn wir jetzt noch bis Mitternacht da sein wollen? Und ich so, ja, 7 noch was. Und dann sind wir wieder angelaufen und dann guckte ich beim nächsten Mal drauf, 10,30. Und wir sind gelaufen den Kilometer. Das war ein bisschen frustrierend.
Ja, ich glaube, genau, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen ist, es war schwierig, dem Ganzen etwas Positives abzuverlangen, weil die Positivität geht einfach irgendwann flöten. Und darum geht es ja auch ein bisschen. Also es geht nicht darum, dass du natürlich negativ wirst, gar nicht, das will ich gar nicht sagen, aber es geht darum, dass das was mit dir macht, dieser Lauf. Und das, was, dass du dich da durchquälst und dass du es schaffst. Ich finde, dieses Schaffen, haben wir auch gesagt während des Laufs, wir haben uns ja ganz viel unterhalten, weil wir am Ende ja echt kaum noch laufen konnten. Das macht was mit einem. Und das, dieses ständige, ich bin auch extrem froh, dass wir es zusammen gemacht haben.
Ja.
Also da kam auch die Frage, ist es es ist zu zweit einfacher. Also Antwort 100%.
Absolut.
100%.
Und es macht viel, viel mehr Spaß.
Erstens kann man sich ziehen, wenn der eine fitter ist als der andere. Ja. Dann kannst du dich die ganze Zeit unterhalten, weil du hast echt viel Zeit. Du kannst echt viele Themen da anschneiden. Und gleichzeitig kann man ja auch sich gegenseitig supporten. Also zum Beispiel Stirnlampenwechsel, zack, zack.
Ja.
Du bei mir, ich bei dir, du deine Stirnlampe bei, ich nehme deine Stirnlampe, mach die bei mir rein. Nee, andersrum, mein Gott. Ich mach deine bei dir. Hey, warum haben wir denn die unterschiedlich reingemacht? Du hast deine runtergenommen, bei mir reingemacht, so rum nämlich. Genau. Ich habe meine runtergemacht. Wie so eine Krone. Halt, warte mal, die nehme ich dir mal ganz kurz ab. Das schaffst du nicht.
Das wird mich jetzt erst klar, wie blöd das war.
Wirklich. Mein Gott. Oh, okay. Aber genau, und gleichzeitig ist es gleich ja mit den Stöcken, die wir gefühlt von 123 Kilometern, die es am Ende waren, 121,5 draußen hatten.
Tatsächlich haben wir dieses Raus und Rein von Stöcken war nicht angesagt.
Nee, also, die waren einfach notwendig.
Ja, die haben nicht gestört, die haben geholfen.
Sehr sogar. Auch da, danke nochmal, Timmy, Mann. Und dann kam nochmal die Frage, ich finde, das hat eine große Relevanz, nämlich wie erkennt man, also klar kommt die Frage, wie sahen die Füße danach aus? Da muss man sagen, bei beiden gleich wie vorher. Da, also toll, 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 nicht so anfällig zu sein, dass jetzt irgendwie 15 fehlen oder 18 Blasen da unten sind, sondern Schuhe gehabt mit Gore-Tex.
Das muss man echt sagen, es war gut, war genau richtig.
Ich bin, glaube ich, bei Kilometer 5 oder 6 bin ich in eine Pfütze getreten, die ging bis zum oberen Schienbein. Und da war alles dreckig. Und da habe ich gedacht, scheiße, ich muss noch 110 Kilometer jetzt in diesen nassen Schuhen laufen. Aber ich muss ehrlich...
Da wusstest du nicht, dass es 118 war.
Ja, 123 meinst du.
Nee, du bist bei Kilometer 5 in die Pfütze getreten und dachtest, es wären noch 110, aber es waren doch 118.
Ja, genau. Genau. Und da ist weder... Also das hat einfach geholfen. So, das ist das eine. Und das andere ist, wie gesagt, Glück mit den Füßen. Kann wahrscheinlich jeder von sich behaupten, aber wie erkennt man Verletzungen? Das finde ich nämlich tatsächlich auch selber subjektiv sauschwierig. Ich war Start war Freitag auf Samstag Mitternacht. Ich war am Dienstag noch beim Physio, Andi, Shoutout, der immer am Start ist, wenn ich irgendein kleines Wehwehchen habe und zu dem ich eigentlich jedes Mal gehe vor so einem starken, langen Lauf. Zu dem ich gehe, der drückt einmal richtig stark rum. Ich habe gefühlt 48 Stunden Muskelkater und dann toi, 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 muss ich auf meinen Körper hören. Und ich finde, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da habe ich mit Andi im Körper, mit Andi im Podcast drüber gesprochen, auf den Körper hören, was heißt das schon? Also was heißt auf den Körper hören? Wann ist ein Schmerz nur ein Schmerz und wann ist ein Schmerz was Echtes? Also wann wird's kritisch?
Also ich glaube, dass der Moment, wo man weiß, ich habe jetzt ein wirkliches Problem, den kann man gut zuordnen. Ne? Also wenn es muskuläres ist im Sinne eines Muskelfaserrisses oder wenn ich so umknicke, dass ich einen Bänderriss habe, das merke ich sofort. Ne? Das ist ja ein ganz, ganz initiales Gefühl.
Weil du die Erfahrung hast.
Ja, ich kann aber auch sagen, bis zu dem Moment, also Bänderriss hatte ich noch nicht, toi, 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 am Muskelfaserriss, weiß ich, wie sich's anfühlt und in dem Moment weiß man sehr genau, okay, das geht jetzt gerade nicht mehr weiter. Mhm. Also das ist sehr klar zuzuordnen. Die Schmerzen, die aufkommen aufgrund der langen Belastung, also gerade wenn ich runter, rauf, aber vor allem bergunter merkt man auch die Oberschenkel, dass es schon sehr fest wird alles. Das kann man, glaube ich, noch gut zuordnen. Auch da sind die, ich glaube, das ist sehr individuell, dass man für sich dann irgendwo auch den Punkt hat, geht es noch oder geht es nicht weiter?
Hundertprozentig. Ich finde, alleine die, gerade wieder in diesem Jahr, auch in meinem Umfeld, sind dann doch sehr viele, die in ein Ermüdungsbruch reinlaufen. Vermehrt Frauen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, was das für ein Schmerz ist. Der muss brutal sein. Und den muss man ja lange Zeit ignorieren, bis es überhaupt dazu kommt, dass man zum Arzt geht. Und Ermüdungsbruch und Ultralaufen, da würde ich jetzt, das könnte man zusammenführen. Das ist ja gerade da passiert. Ich würde jetzt einfach behaupten, gerade bei Übertrainieren passiert das wahrscheinlich eher als jetzt beim Laufen, bei einem Lauf. Denn wir sind ja beim Ultralaufen, ist das ja eine stetige Belastung, die, man geht ja nie an die Belastungsgrenze.
Die Belastung ist relativ gleichmäßig. Kommt natürlich immer ein bisschen auf das Strecke- und Streckenprofil an. Jeder hat, glaube ich, seine individuelle Belastungsgrenze. In der Vorbereitung, jetzt habe ich bei dir in Strava auch so ein bisschen geguckt.
Die war mega,
ja,
oder?
Kein großer Freund der großen Umfänge. Und ich glaube, das ist eigentlich erstmal schon mal positiv, wenn es um Thema Ermüdungsbrüche und Vermeidung von Ermüdungsbrüchen geht.
Einfach nicht viel trainieren.
So, ne? Das ist vielleicht schon mal ein Geheimrezept. Ich glaube, für Ultraläufer haben wir beide extrem niedrige Umfänge.
Miserabel trainiert, ja? Sagen wir es, wie es ist.
Und können wir deswegen auf der zweiten Streckenhälfte zulegen? Nein. So, ne? Und da muss man sich dann auch eingestehen, dass das von den Umfängen auch so gestaltet ist in unserer Vorbereitung. Auch unspezifisch, du in Berlin, ich in Nordrhein-Westfalen. Da läufst du halt nicht irgendwie 1400 Höhenmeter am Stück bergauf und dann wieder runter.
Ja, wo Höhenmeter?
Geht halt nicht. Ja. Ne? Und das merkt man dann eben auch in der jeweiligen Belastung. Ja.
Und wenn wir jetzt zurück zu den, also genau, die Frage kam nämlich auch auf bezüglich des Höhentrainings, wie man das eigentlich macht. Faktisch haben wir auch besprochen, da muss man eigentlich wegfahren oder wegfliegen in Gegenden, wo es Höhenmeter gibt und zwar nicht für 3 Minuten einen Anstieg, sondern eher für 3 Stunden, damit man die halt macht. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Male.
Idealerweise ist das so, aber da müssen wir ja konstatieren, haben wir das gemacht, hast du nicht gemacht, habe ich nicht gemacht, sind wir zum Ziel gekommen, jo. Von daher, die Frage ist ja immer, was ist auch der eigene Anspruch ans Ergebnis, ist der Weg das Ziel?
Oder ist das Ziel
das Ziel? Soll es aufs Podium gehen? Ne? Also, da muss ja auch jeder für sich irgendwo seinen Weg finden. Und auch da, zur Wahrheit gehört ja auch, du kannst auch ins Fitnessstudio gehen und dich einfach 3 Stunden auf die Endlos-Treppe stellen.
Auf den Stairmaster, ne?
Ja.
Ist das Gleiche? Nicht wirklich.
Aha. Also das würde auf jeden Fall helfen.
Das würde helfen, ja, genau. Haben wir es gemacht? Natürlich nicht.
Nein.
Habe ich es nicht vorgenommen? Mal. Ich schon.
Ich hatte es fest eingeplant. Ja. Es kam irgendwie nicht dazu. Und auch beim Laufband kann man, da gibt es so einen Hebel, da kann man
ein bisschen Steigung einstellen.
Ich glaube aber, die 15% kann man da auch nicht einstellen. Also von daher, das wussten wir, daher haben wir das gar nicht erst probiert.
Ja. Und zu dem Thema Verletzung, ich glaube, um das zu erkennen, ich glaube, also ich würde jetzt einfach mal grobes Halbwissen sagen, man muss sich mal verletzen, um zu erkennen, welche Verletzung es ist oder das einschließen oder zumindest eingrenzen zu können. Ansonsten, ich habe schon ein paar Mal das Gefühl gehabt, also nach so 20 Kilometern, bei mir hat es ja das Knie ein bisschen vorher, es war irgendwas ums Knie herum. Meine Vermutung war, dass irgendwas Muskuläres ist. Ich bin zum Physio Andi gegangen, er hat das bestätigt, hat das ein bisschen rausgedrückt. Ich habe es nach 20 Kilometern trotzdem gemerkt und dann muss man natürlich abwägen. So geht man natürlich weiter oder bricht man ab. Ich finde, da gehört schon einiges zu, dass man bei so einem Lauf sagt, diese Schmerzen sind unertragbar. Und Vor- wie Nachteil, der Schmerz ist gewandert und zwar aus dem Knie in den ganzen Körper. Und wenn alles wehtut, dann ist es natürlich relativ gesehen, ist das gar kein Problem. Und später wurde es dann, habe ich dann irgendwie über, wo ich meine Verletzung hatte, das habe ich kurz gemerkt, aber dann ist auch zack, war es weg. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist jetzt
Phantom-Schmerz. Ich glaube, eine Sache, die ich in dem Zusammenhang gerne mal ansprechen würde, ist ja die Frage, ist das nicht ungesund? Ist das nicht schlecht für die Knie? Ist das nicht, ist da nicht der Ermüdungsbruch vorprogrammiert, wenn man solche Sachen macht? Der Tag selber ist bestimmt nicht gesund. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Das ist eine ganz extreme Belastung. Aber der Lifestyle, der damit zusammenhängt, wenn man den vernünftig handhabt, ist der, glaube ich, total positiv. Ne? Weil der ganz viele Dinge mit sich bringt, die, glaube ich, für eine positive Lebenseinstellung bringen, die immer davon ausgehen, dass man Sachen schaffen kann, denen man sich vielleicht erstmal gar nicht zutraut, dass man Dinge gemeinsam macht, in Gemeinschaft, dass man sich auf Herausforderungen einlässt, dass man auf unerwartete Hindernisse dann auch gemeinsam reagiert und am Ende auch Ziele erreicht. Ich glaube, das ist eine ganz positive Sache. Die Frage ist ja immer, wie gehe ich das an? Ne? Verletzungsprophylaxe sollte immer eine Rolle spielen, wenn man sich auf sowas vorbereitet. Nichts übers Knie brechen. Und auch dazu gehört zur Wahrheit, nein, wir machen nicht 250 Kilometer Umfänge die Woche, aber wir machen schon lange Ausdauersport, Eugen. Ne? Also ja, es ist jetzt nicht so, dass wir uns unvorbereitet irgendwie angemeldet haben. Wir haben uns vielleicht nicht sehr spezifisch auf diesen Lauf vorbereitet, aber es war auch keine Hauruck-Hauruck-Aktion.
Ne? Der Körper ist die Belastung gewohnt und ich setze immer auf Muscle Memory.
Ist. Aber auch du hast schon Läufe von 130 Kilometer Länge gemacht. Weniger Höhenmeter. Ne? Aber das sind ja alles Dinge, die schon passiert sind.
Genau, merkt sich der Körper ja. Beziehungsweise und vor allem der Kopf. Der Kopf ja auch. Da werden wir wieder bei der subjektiven Wahrnehmung. Das heißt, wenn der Kopf einmal gemerkt hat, krass, ich kann ja 100 Kilometer laufen.
Ja,
warum schmeißt man da nicht noch kurz 6.500 Höhenmeter rein? Das ist dann nur eine Frage der Zufuhr, der Kohlenhydratzufuhr und der Ausdauer tatsächlich, der Zeit. Ne?
Genau, der Zeit, aber auch einer stetigen Belastung, einer stetigen Vorbereitung über jahrelanges Training. Also man sieht das ja immer mehr heutzutage, dass man sagt, ja, unvorbereitet mache ich einen Ironman oder unvorbereitet laufe ich 100 Kilometer. Ja, das kann auch alles gut gehen, muss es aber nicht. Und ich denke, das Gesunde am Ausdauersport ist die Kontinuität und nicht der Wettkampf. Ja, und wenn man nur den Wettkampf macht, ohne die kontinuierliche Vorbereitung und den Lifestyle zu haben, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, wesentlich höher, als wenn man eigentlich sich an die Grundvoraussetzung hält und sagt, hey, ein Trainingsreiz braucht auch eine Entlastung, braucht eine vernünftige Ernährung, braucht eine ausreichend Nährstoffe, um diese Belastung auch umsetzen zu können. Idealerweise begleitet durch ein funktionelles Krafttraining.
Haben wir beide dran gedacht, haben wir nur nicht gemacht.
Ich hab so ein bisschen das Yoga-Game für mich entdeckt, wobei jemand, der Ahnung von Yoga hat, wird mich haushoch furchtbar auslachen. Aber das Bemühen ist da und auch die Erkenntnis, dass man da sicherlich ansetzen muss und auch nachsetzen muss. Ja.
Da muss ich sagen, da möchte ich einhaken, gerade ist ja wirklich der Lauftrend ist ja extrem spürbar in allen Belangen, in allen Distanzen. Und ich finde gerade im Ultra-Game, durch Social Media, ich befürworte das ja extrem, das Ultra-Running, weil es weniger stressfrei ist, es ist nicht so ein, man vergleicht sich weniger, da geht es wirklich um Ankommen und der Start ist weniger stressbehaftet, die Leute sind todesentspannt oder entspannter, außer die Frau, die mit dem Stein gegen dich geschmissen hat bei Kilometer 110.
Das war auch nochmal wild.
Die Snitch, boah, das hat auch noch ein bisschen runtergezogen, muss ich gestehen. Aber gut. Aber genau, in der Regel sind die Leute ja entspannter. Und das finde ich gut. Das, was ich ein bisschen herausfordernd finde, ist, dass alle sehen, da läuft jemand von West Coast nach East Coast Amerika. Und dann denkst du, geil, mache ich auch. Ich laufe zwar erst seit 3 Monaten, aber schaffe ich schon 50 Kilometer am Tag. Und die Konsequenzen oder diese starke Veränderung, die kennt der Körper nicht. Gelenke, Sehnen und Muskeln plötzlich zu konfrontieren mit 50 Kilometern am Tag oder selbst 20 Kilometer am Tag, das kennt der Körper nicht und der rächt sich immer mit einer Verletzung. Und das wiederum zu platzieren auf Social Media ist natürlich nicht so sexy, dass man sagt, hey, ich habe jetzt angefangen, sorry, ich habe jetzt davon eine Verletzung getragen und ich muss jetzt ein halbes Jahr Pause machen. Davon siehst du nichts. Du siehst natürlich nur die Leute, die anfangen, die Leute, die ankommen, aber die Ergebnisse, die erreichen in der Regel Social Media nicht so richtig. Zumindest in meiner Social Media Bubble nicht. Ne? Da will ich ja nicht für alle reden. Und da finde ich es natürlich auch herausfordernd, wenn wir so dieses Prahlen von, ach, wir machen auch nicht so viel und ach, das passiert schon oder das passt schon. Dann wiederum wichtig zu sagen, so wie du es gerade formuliert hast, wir machen es ja schon so ein bisschen länger. Du ja sowieso. Du bist ja, wann hast du mit Triathlon angefangen?
Meinen ersten Ironman habe ich 2004.
So. 2004?
Ja.
Also vor 21 Jahren.
Irre. Ja.
Also mit 30.
So ist es.
Ja, mit 30 Jahren gemacht. So, das heißt 21 Jahre Ausdauersport.
Ja.
Und
ich habe, also vor Ironman habe ich auch Marathon schon gemacht und so.
Ah, okay.
Naja.
Und da muss man aber ganz kurz sagen, ganz kurz, Gerd ist schneller als ich. Gerd, also du rennst mir ja weg. Bei Zugspitze hast du auf mich gewartet und hierbei wärst also du wärst auch vor mir ins Ziel gekommen. Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Aber meine persönliche Entwicklung an der Stelle, die ich extrem begrüße, ist, dass ich das viel schöner finde, dass wir das zusammen machen. Und ich da sehr dankbar bin, dass wir das zusammen machen können.
Total, ja. Ja,
weil ob ich da jetzt eine Stunde schneller oder langsamer bin, spielt überhaupt keine Rolle. Dass wir das zusammen machen, macht es viel wertvoller, muss ich ganz klar sagen.
Ja, ja, da haben wir den Vergleich, die Frage kam nämlich auf. Was war eine bessere, also wenn wir einen Vergleich ziehen, und was war eine bessere Erfahrung? Transvulkanier, das war auf La Palma vor 2 Jahren, knapp über 70 Kilometern und lächerliche 4.500 Höhenmeter. Und wir haben da, ich glaube, du bist 11,5 Stunden ins Ziel gekommen, ich 12,5. Das war damals ein richtiges Brett. Heute lachen wir drüber. Ja.
Also ich habe auch nochmal versucht, mich daran zurückzuerinnern. Verrückt, dass das halt einfach nochmal doppelt so lang von der Zeit jetzt war. La Palma fand ich auch mega hart, weil es auch schwer schwerer war, fand ich. Es war heiß an dem Tag, zumindest teilweise.
Ja, Mann. Ja, ja.
Aber es war natürlich landschaftlich eine Bombe, weil es halt die ganze Zeit, ja, fast die ganze Zeit hell war. Du hast ja nur ganz am Anfang irgendwie war es dunkel und dann war es halt mega sonnig. Du hast eine mega tolle Insel gesehen. Wir haben das jetzt in den letzten beiden Tagen hier bei Madeira, es ist ja so ein bisschen relativiert für uns. Wenn dann hier mal die Sonne scheint, dann denkt man sich, oh ja, boah, das ist auch ganz nett hier.
Ja, genau.
Aber von daher fand mir persönlich ganz klar La Palma besser gefallen. Vom Rennen her, von der Landschaft, ne?
Hundertprozentig, ja. Weil der Vergleich wurde gestellt zwischen Transvulkania und einem Ironman. Aber ich glaube, Ironman kann man ja nicht so verallgemeinern, weil das ist ja auch stark abhängig von...
Es gibt extrem schöne Ironman, es gibt extrem langweilige Ironman, muss man ganz klar sagen. Also Strecken, wo du, keine Ahnung, Zweiradrunden durch irgendeine langweilige Innenstadt und am Ende dann irgendwie 4 Laufrunden, 10,5 Kilometer mit 3 Wendepunkten. Es ist ein komplett anderes Game. Also es gibt eigentlich keinen, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil ich aus dieser Ironman-Bubble ja schon so ein bisschen, schon einige Jahre raus bin. Aber meine Wahrnehmung von außen ist, es gibt eigentlich keine schöne Ironman-Strecke mehr. Es ist alles sehr vereinheitlicht worden. Klar hast du mal eine Radstrecke, wo ein bisschen attraktiveres Umfeld ist, aber diese, was man früher häufiger hatte, eine Schwimmrunde, eine Radrunde 180 Kilometer und vielleicht sogar ein Halbmarathon, Wendepunktstrecke oder sowas, das ist überhaupt nicht mehr das Format. Also das hat sich komplett verändert und von daher finde ich, dieses Ultralaufen, wo du von Punkt zu Punkt oder eben eine ganz große Strecke, eine ganz große Runde läufst, landschaftlich grundsätzlich attraktiver.
Das gibt's nicht mehr.
Sei denn, du bist natürlich hier bei 7 Grad Nieselregen im Westerwald unterwegs. Im subtropischen Westerwald auf Madeira. Das ist übrigens kein Westerwald-Bashing.
Ist wunderschön dort.
Es ist wahrscheinlich schöner als hier, wenn es so regnerisch ist. Ja.
Also wenn ihr Interesse habt am Podcast vom Transvulkanier, der ist auch extrem unterhaltsam. Da hat nämlich noch Max Bube mitgemacht. Der ist vom 8. Mai 2023. Ich sehe hier gerade bei Spotify, werden hier keine Folgen angezeigt, aber 8. Mai 2023, sehr unterhaltsam. Da reden wir nämlich einmal, da haben wir noch einen Podcast aufgenommen davor, vor dem Lauf, völlig leichtsinnig und lustig gemacht über diese ganze Nummer. Und dann kam die Realitätsklatsche, so heißt nämlich auch die Folge. Nächste Frage war, hätten wir es gerne schneller gemacht? Und die klare Antwort ist natürlich ja.
Ja,
weil, also wenn wir...
Im Nachhinein sage ich jetzt einfach mal, Link an den Veranstalter und eigentlich macht der ja alles richtig, ne, muss man auch fairerweise sagen. Wir haben uns gefragt, warum startet er um 0 Uhr, was soll das? Hier sind halt noch 6 andere Streckenformate, glaube ich, kürzere Streckenformate. Und das Ziel des Veranstalters ist natürlich, dass irgendwie alle Sieger ungefähr im Abstand von 1,5 Stunden da irgendwie über die Ziellinie laufen und alle einen wunderbaren Sonntagnachmittag gemeinsam verbringen. Samstagnachmittag. das wäre schön gewesen, da anzukommen, wenn es noch hell ist, wenn da noch was los ist, wenn man dann im Nachhinein sich hinsetzen kann, irgendwie das noch alles ein bisschen sacken lassen kann. Das Einzige, was gesagt ist, waren die Augenlider. Boah. Auf dem Weg nach Hause. Wir mussten ja noch 40 Minuten im Auto nach Hause fahren.
Fuck, Alter.
Boah, das war hart.
Also wir sind, ihr müsst euch das vorstellen, dass nachdem, jetzt springen wir wieder, aber ich würde mal kurz zu der letzten Verpflegungsstation springen. Das heißt, wir kommen da an mit einer Distanz von 100, ich will nicht lügen, 7 Kilometern.
Ist das so gewesen, dass wir dann erst die Lampen wieder angemacht haben?
Ich schwör's dir, ja, sowas. Das heißt,
und wir das sind, muss man sich halt vorstellen. Wir laufen die ganze Nacht durch. Wir haben keine Minute geschlafen. Dann kommt, es wird hell und du hast von 100, damals noch gedacht 115, hast du dann 33 Kilometer rumgehabt, als es hell wurde. Hast du schon mal erst gedacht, Alter, ja, Mann, wie lange soll das noch dauern? Dann hast du den Tag, zwischendurch ist es sogar mal über den Wolken, es ist sonnig, man denkt sich, krass, Euphorie, vielleicht geht hier doch noch was. Ich sah uns schon um 21.30 Uhr da einlaufen.
Ja, ne?
Ja,
ja, komplett.
Zwischendurch waren so wirklich Abschnitte, wo man dachte, here we go, alles klar. Wir sind aber sowas von
sowas von on track.
Ja, ne? Ja. Und dann hat sich das gezogen. Und dann kommst du zur letzten Verpflegungsstelle und denkst dir ja wirklich so einfach, jetzt, es dämmerte gerade. Und wenn man sich so, da war 21 Uhr, man war mir im Ziel, 0.30 Uhr. Für 13 Kilometer.
Alter, 13 Kilometer stand da. Nee, das Ding war ja, da stand 12,5.
11,5, glaube ich.
11,5 stand da.
Wir hatten aber mit 8 gerechnet.
Wir hatten mit 8 gerechnet und im Endeffekt waren es 13,5.
Ja.
Und nicht 300 Höhenmeter, sondern es waren irgendwie 400. Runter.
Ja.
So, und das mental zu verarbeiten, Leute, ihr könnt euch das... Also, es gab die Frage, ich zitiere, wann kam die Frage auf, dass ihr euch, die ihr euch gestellt habt, was mache ich hier eigentlich? Und ich muss sagen, spätestens da habe ich mir die schon 10-mal gestellt, aber spätestens da wurde die Realität. Davor ist es ja immer so, ach, was mache ich hier eigentlich? Natürlich, aber dann denkst du dir, komm, ich habe mich hier angemeldet, ich wollte den Schmerz, ich wollte hier durchkommen. Aber Gerd, ganz ehrlich, der letzte Abschnitt, das war was ganz anderes.
Es fehlte dadurch so ein bisschen dieser versöhnliche Abschluss, den man sonst eigentlich immer
richtig.
Hat.
Richtig.
Ne? Weil man sagt, komm, die letzten Kilometer und dann rollen wir noch und reißen uns zusammen.
Genau, dann stehen ein paar Leute, die feuern dich an, dann gibt es so ein bisschen Jubel. Und
stattdessen war alles stockduster.
Ja.
Und jetzt sind wir halt keine geübten Bergabläufer im Dunkeln. Ne? Wir haben gute Lampen, alles fein, aber du kommst da einfach nicht voran. Dann ging es nochmal ein bisschen gerade. Aber da hat man sich auch gedacht, und dann war so, dass einem klar wurde, wir hatten ja die Ziellinie schon gesehen und dann ist man so oberhalb des Ortes rausgekommen und wusste, wir müssen noch einmal ganz um den Ort rum, weil die Ziellinie auf der ganz anderen Seite
des Ortes ist. Weil wir wussten, wo sie war.
Ja, ne? Und da hat man auch mal gedacht, und selbst da hat man wieder gedacht, selbst die 11,5 Kilometer, das kann nicht stimmen, das muss weiter sein. In Klammern war es dann ja auch, ne? Das hat einen tatsächlich so jeglich aufkommende Zieleuphorie im Keime erstickt und nur gedacht, Junge, es ist wirklich wahr, es schafft es nicht vor Mitternacht und wir sind auch nicht eine Minute nach Mitternacht und da wird kein Mensch mehr sein und wir müssen noch 45 Minuten nach Hause fahren und das hier ist ganz schön anstrengend.
Ganz, ganz genau. Also auch einmal kurz Produktplatzierung und bezahlte Werbung. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir haben die Ledlenser Neo 9 R. Die habe ich auf deine Empfehlung für die Zugspitze gekauft und muss sagen, ist ein solides Ding. Hat zwei Nächte durchgehalten in dem Fall. Also die zweite Nacht natürlich nur angebrochen. Und hat auch sozusagen uns runtergebracht, weil ich finde wir hatten beide ja noch eine Ersatzstirnlampe. Ich schwöre dir, hätte ich die Ersatzstirnlampe angemacht, das wäre nochmal eine andere Erfahrung gewesen. Weil das ist so eine batteriebetriebene.
Ja, also tatsächlich, ich hatte ja sogar einen Ersatz für die LED-Linse dabei. Und da hätten wir ja noch eine hellere Stufe gehabt. Also wir hätten eigentlich diesen ganzen Berg da ausgeleuchtet. Das Ding ist ja wirklich klasse. Also ich habe die ja mich beraten lassen von jemand, der sich damit auskennt, der Timon Günther, der ja auf der Langdistanz da zu Hause ist. Das ist schon gut, sehr, sehr gutes Equipment. Ja, und Gott sei Dank, weil wenn du wirklich irgend so eine Stirnlampe hast, dann hast du wirklich ein Problem, weil dann siehst du ja noch weniger.
Und es ist ja stockduster. Das ist ja anders als, ich finde, wenn man aus der Stadt kommt und denkt, ja gut, Stirnlampe, Da machst du halt so iPhone.
Nee, wenn du in diesem subtropischen Regenwald hier bist, dann siehst du gar nichts. Selbst auf der geringsten Stufe siehst du nichts. Siehst du diese Höhenunterschiede nicht und diese Hubbel.
Und da bin ich auch den Punkt, den ich eben erwähnt hatte. Ich bin bei, ich weiß nicht, wann es war, aber als es da runterging, als ich dachte, das wäre das letzte Mal richtig steil runter, bei Kilometer, weiß ich nicht.
100. Hast du kurz vorher noch gesagt, sollen wir die Stöcke eigentlich jetzt mal einpacken?
Genau. Arschlecken, da habe ich mich so gemault, Alter, weil diese Stufen, das waren keine Stufen, das wären schon Sprünge, die man machen müsste. Und jetzt Sprung zu dem Punkt, als wir angekommen sind im Ziel. Du wirst da quasi empfangen mit einem, da sitzt ein Typ mit auf dem Klappstuhl mit dem Mikro. Links und rechts klatschen 5 Leute, weil es
einfach... Immerhin waren noch 5 da.
Ja, weil es 12:30 Uhr nachts ist. Du bist seit 24,5 Stunden unterwegs, hast einfach leider schlechte Laune. Leider. Freust dich schon, dass du da bist, aber hast keine Energie, dich zu freuen. Es ging nicht. Dann kommst du da an, kriegst diese Jenga-Holzstück von Pokal, wo eingraviert ist, wie viel du gelaufen bist, was auch einfach eine Lüge ist, weil du länger gelaufen bist.
Weil da stehen ja noch nicht mal die richtigen Zahlen drauf.
Und dann kriegst du noch einen Coupon für ein Finisher-Meal.
Das war auch stark, das Finisher-Meal.
Was so ein schlecht eingerollter Rap ist. Alles gut, ne? Alles gut, aber eigentlich erwartet man gar nichts, aber ich glaube, egal was gekommen wäre, man wäre nicht happy gewesen, weil man mental auf so einer ganz anderen Ebene war.
Ja, vor allem, wir konnten ja jetzt nicht da irgendwie großartig noch relaxen, weil ich glaube, uns beiden war bewusst,
wir müssen noch 45 Minuten nach Hause fahren.
Nach Hause fahren, weil wir sonst nicht mehr nach Hause kommen. Boah, ich war einfach durch.
Alleine,
das muss man einfach mal so sagen.
Das haben wir heute schon gesagt, alleine müsste ich Nickerchen gemacht haben. Am Straßenrand. Ich wäre nicht nach Hause gekommen. Keine Chance. Ah. Weil man so fertig war.
Schön und mit Fenster runter.
Fenster, ich bin wie ein Hund. Wie so ein Pfund. Bin ich auf der Hauptstraße hier gefahren. Mit 90. Fenster runter und Kopf raus. Damit ich bloß wach bleibe. Bloß wach bleibe, Alter. Das kannst du auch keinem erzählen. Gut, dass hier nur 12 Leute diesen Podcast hören. Eine Sache haben wir übersprungen, nämlich warum haben wir das T-Shirt gewechselt? Also kurz Sprung zurück zur Verpflegungsstation, ungefähr in der Mitte, also knapp über der Hälfte. Warum das T-Shirt wechseln?
Ja, es war so ein bisschen die Illusion, dass sich dadurch alles irgendwie frisch anfühlen würde, dass man da nochmal neue Energie kriegt. Für mich war es so semi, weil das Wetter war nicht so richtig handelbar. Das ist vielleicht manchmal, zum Beispiel letztes Mal bei der Zugspitze, war das so ein bisschen der Zeitpunkt, wo die Nacht komplett abgeschüttelt war, man sich anders angezogen hat, nicht mehr so dicke Klamotten brauchte, weil man wusste, man wird im Hellen fertig und es bleibt jetzt warm, sozusagen. Mhm. Das wussten wir hier ja nicht. In dem Fall habe ich dann sogar eben doch wieder meine Weste drüber gezogen, die ja total durchgeschwitzt war. Also das war nicht so der Effekt wie in... Ich habe mich nicht komplett umgezogen. Mhm. Ich habe die Socken, die Schuhe nicht gewechselt, hätte man alles machen können.
Socken musste ich auch sagen, wir hatten ja beide Socken dabei, haben gesagt, wenn wir diese Schnürsenkel auseinander bekommen, dann die Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, uns diese Füße angucken. Also alles ganz geblieben, aber trotzdem sehen die natürlich nicht schmackhaft aus, weil die ja komplett trotzdem aufgeweicht sind. Hat jetzt nicht so geholfen. Ich muss sagen, mir hat das schon, also mental hat das schon was gebracht, dieses T-Shirt-Wechsel. Ich bin ja von einem T-Shirt und einem Longsleeve. Auch da Shoutout an Lululemon. Ich muss schon sagen, auch wenn es regnet und du schwitzt, du merkst nicht, dass die Dinger nass sind. Und ich habe dann das gleiche Shirt, was ich davor drunter hatte. Ich hatte, wie gesagt, Shirt und Longsleeve. Ich bin nur beim T-Shirt geblieben. Wohl wissend, dass ich wahrscheinlich frieren werde die ersten Kilometer. Und ich finde das Gefühl von, ich kriege ein bisschen Luft an den Armen, das macht... Also, und es ist hell. Das ist ja ein Riesenunterschied. Das macht dann doch irgendwie was mit einem. Und ich bin dann die ersten Kilometer, und es ging ja noch weiter bergauf. Mhm. Das, irgendwie hat das, es geht ja eigentlich nur darum, dass man sich ein bisschen im Kopf austrickst.
Ja, das und stimmt. Es sind, ist ja nochmal richtig kalt, wo du am Ende, also da habe ich nur gedacht, wie du das im T-Shirt machst, Hut ab. Wäre mir viel zu kalt gewesen.
Wann am Ende?
Die Mittagspause in Anführungsstrichen, da ist er dann der Anstieg gewesen hoch über die Wolken. So, dann sind wir wieder runter und dann kam ja noch ein Anstieg. Das waren ja nochmal 1100 Höhenmeter, die man dann in dem letzten Anstieg hatte. Und da oben war dann komplette Nebelsuppe wieder. Mhm. Da ist ja, wie das im Winter so ist, ne? Dass man so den Atem
so sieht. Ja, stimmt.
Na, da waren es ja vielleicht noch 4-5 Grad und Nieselregen. Mhm. Da fand ich es nochmal richtig kalt. Und da hat es auch nochmal gut die Energie rausgezogen durch die Kälte. Von daher.
Das fand ich landschaftlich ganz geil, muss ich sagen. Da gab es, das sah aus wie so ein, das sah wie eine Weide, die komplett zugenebelt war. Ich fand, das war landschaftlich nicht wild, aber ich fand, das war trotzdem so witterungsbedingt wenigstens ein kleines Spektakel, was ein bisschen außergewöhnlich war.
War weniger Westerwald, war eher Hochsauerland, meinst du?
Ja, tatsächlich. Und ich, diese, deswegen kam ja die Frage, so, und das stimmt ja auch, man braucht ja landschaftliche Highlights. Du brauchst ja visuell etwas Attraktives, wo du hingucken kannst, weil, so hast du es ja auch während des Laufs betitelt oder beschrieben, deswegen macht man das ja. Warum zum Teufel soll man dann nach Madeira fliegen, um im Westerwald laufen zu gehen? Ne?
Ja, es gibt ja, also auch da muss man ja sagen, gibt ja für jeden Fetisch irgendwie eine Befriedigung. Ne? Also im Ultralaufen kannst du ja auch 48-Stunden-Läufe machen auf einer 500-Meter-Runde.
Ja.
Sowas gibt es ja auch. Mein Ding ist es nicht. Ne? Ich ziehe sehr viel daraus, irgendwo anders hinzufahren, hinzufliegen, in einer Umgebung zu laufen, die ich sonst nicht vielleicht, Gegenden kennenzulernen, die man sonst noch nie gesehen hat oder sonst immer nur auf Fotos oder in Social Media gesehen hat. Da ziehe ich eine ganze Menge raus. Und genau der Faktor, der kam in dem Rennen überhaupt nicht zum Tragen. Man hat nichts gezogen, außer einmal kurz über den Wolken, dass man dachte, wow, das sieht cool aus.
Und der Rennen ist vorbei.
So, und ja. Dann war es auch schon wieder vorbei. Das war tatsächlich ein bisschen schade.
Das, genau. Und da zwei Gedanken dazu. Einerseits, ich gebe dir 100% recht, La Palma, Transvulcania war geiler, 100%ig. Und gleichzeitig, wenn es nicht geregnet hätte und die Sonne geschienen hätte, wir wären so gestorben, Alter. Wir wären so, die Sonne hier, das haben wir jetzt, gestern und heute gemerkt. Du, 30er Sonnencreme drauf, man sitzt eine Stunde draußen und du hast den fettesten Sonnenbrand, weil die Sonne im Zenit steht. Und selbst wenn sie es nicht tut, Katastrophe.
Ja, und da hätte man jetzt sagen müssen, das wäre wirklich eng geworden mit den Getränken.
Ja, 100%.
So hat man halt, 100%. Denn wenn du dann 2 bis 4 Stunden zwischen den Verpflegungsstationen gehabt hättest, wenn das wirklich warm gewesen wäre, das wäre zu wenig gewesen, 1 Liter. Das hätte hinten und vorne nicht gereicht. Also von daher war es, also lauftechnisch gesehen, besser. An die äußeren Bedingungen vielleicht günstiger, als wenn es jetzt sonnig gewesen wäre. Und
hier bleibt nur die Frage offen, was ist günstiger? Die Landschaft oder das Wetter? Also günstiger im Sinne von, was hilft einem, durch diesen Lauf zu kommen? Ist es die Temperatur, die physisch einem hilft, sich körpertechnisch oder körpertemperaturtechnisch zu regulieren? Oder ist es die Landschaft und der Ausblick, der visuell dazu hilft, das Mindset so weit oben zu halten, dass man richtig Bock hat, diesen Lauf durchzustehen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich hätte mir dann gewünscht, wenn es so gewesen wäre, dass zwischendurch noch irgendwelche Wasserstationen.
So halb,
also,
halb.
Ja, genau. Also es wäre ja so schon, war es so schon, dass ich so ein, da, hier auf Madeira gibt es ja häufig direkt an den Wegen so Bewässerungskanäle, die hier traditionell schon vor vielen Jahren gebaut wurden, um eben das Wasser aus dem feuchteren Teil der Insel in die trockeneren Teile Wassermengen. Da habe ich immer so das Gefühl gehabt, boah, ich möchte da gerne einfach irgendwie draus trinken oder in den Kopf reinhalten oder was. Man hat es dann nicht gemacht. Ich glaube, das Verlangen wäre, wenn es an einem sonnigen Tag gewesen wäre, wäre ich diesem Verlangen erlegen und hätte mich da reingeschmissen.
Ich muss aber feststellen, jetzt wo wir drüber sprechen, es gab regelmäßig, mit regelmäßig meine ich, ich habe mindestens 3 davon gesehen, keine Wasserstation, aber Brunnen.
So Trinkbrunnen,
genau. Ja,
die hätte man dann wahrscheinlich
das angezapft. Die hätte man anzapfen können. Eine letzte Sache in Richtung Vorbereitung, die wir, was heißt Vorbereitung, wie es war, mit so wenig Schlaf klarzukommen. Ich finde, da haben wir erst drüber gesprochen, als der Lauf schon vorbei war und wir schon eine Nacht gepennt haben. Ich habe, also wir werden hier wieder bei den Gels. Ich habe bei den Gels immer wieder darauf geachtet, dass ich nachts, ich habe mal das große Buch vom Schlaf, also Why We Sleep heißt das. Kennst du das?
Nein, aber sollte ich vielleicht mal lesen?
Boah, das gebe ich dir. Sehr, sehr, sehr auch ernüchternd. Positiv wie negativ. Da habe ich vom Schlafdruck gelesen. Das heißt, dass der Schlafdruck, ich glaube Adenosin heißt das Hormon, was der Körper, was der Körper produziert, das ist quasi eine Art, der mit dem Biorhythmus geht. Das heißt, wenn es gegen Nacht geht, bitte anders, ich fange beim Aufwachen an. Man wird wach und dieses Hormon wird produziert vom Körper. Boah, ich hoffe, ich erzähle hier keine Scheiße. Es ist halb zwölf und wir haben eine halbe Flasche Wein in Dos jeweils, aber ich probiere es trotzdem. Das Hormon wird produziert, der Stoff, und das ist der Schlafdruck. Das heißt, je später am Tag es ist, desto mehr Schlafdruck hat man. Gleichzeitig geht damit nochmal dieser Biorhythmus einher, der ganz normal, am Tag wird man quasi wacher und in der Nacht wird man müder. Und in der Nacht, wenn quasi diese Müdigkeit auftritt, ist man extrem müde. So, das heißt, ich habe darauf geachtet, dass ich die Gels mit Koffein zu mir nehme, wenn es noch dunkel, beziehungsweise wenn es Nacht ist. Und als es hell wurde, dann nimmt wieder dieser Biorhythmus, ich hoffe, ich bringe hier nichts durcheinander, aber der Biorhythmus, ne, der macht ja einen wieder wacher, deswegen hat man das Gefühl, ey, geht doch wieder alles klar, ne? Die Sonne geht auf, alles ist wieder leichter. So, der Schlafdruck nimmt aber zu und dann habe ich erst wieder Koffein zu mir genommen, wenn die zweite Nacht angebrochen war. So, dadurch habe ich aber gleichzeitig überlegt, Alter, wenn ich jetzt Koffein zu mir nehme, wir sind gleich in 2 Stunden da, kann ich nicht pennen. Und ich will pennen. Total dumm, weil diese letzten 2 Stunden oder letzten 3 Stunden, die wir für diese paar Kilometer gebraucht haben, absolut der Horror gewesen sind. Und jetzt komme ich nämlich zu 2 Punkten, die ich für mich realisiert habe. Punkt Nummer 1. Ich habe zu wenig Gels genommen und als ich Gels aufgehört habe zu nehmen in den letzten Kilometern, habe ich realisiert, ich komme in ein Loch. Das war das erste Mal nach 110 oder 115 Kilometern, dass ich das gemerkt habe, weil ich quasi Gels abgesetzt habe. Krasse Realisation, dass wirklich dieser Plan aufgegangen ist, dass ich nicht ein Loch hatte, weil ich diese Strategie befolgt habe, jede halbe Stunde Gel zu mir zu nehmen. Oder eben von dieser Dextro Energy hatte auch so Gummies.
Genau.
Richtig gut. So, jetzt kommen wir aber zur zweiten Realisation. Während dieses Zeitpunkts habe ich kein Koffein zu mir genommen und habe gemerkt, ich werde nicht nur träge, weil mir Kohlenhydrate fehlen, sondern ich werde auch noch müde. Und es ist ja die zweite Nacht der Müdigkeit. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zu einem coolen Spektakel. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass es passiert vorher. Ich habe halluziniert. Ich bin hinter dir gelaufen. Du hast die Pace vorgegeben, Gott sei Dank, sonst wäre ich gar nicht gelaufen. Dafür sind wir halt mit dieser 10-30er Pace rumgeeiert. Und ich weiß ganz genau, dass sobald so Sträucher vorbeigezogen sind oder da war mal eine Felsformation oder am Ende ja auch sowas wie ein Briefkasten, weiß ich nicht, oder wir sind dann eine Straße überquert und dann habe ich ganz genau mich konzentriert auf die Straße vor mir und links und rechts sind so Sachen vorbeigehuscht und als sie bei mir vorbeigehuscht sind, habe ich gesehen, stand da gerade eine Person? War das gerade ein Auto? Und dann habe ich kurz dahin gedacht, jetzt wirst du wahnsinnig.
Das fand ich auch. Ich hatte auch so einen Moment, wo ich sagte, da sitzen Leute, warum sitzen da Leute? Die müssen doch wenigstens Licht dabei haben. Und du kommst dann, das sind 2 Sträucher. Aber man hat es wirklich, also das war wirklich ein bisschen spooky, ne? Auf jeden Fall, ja.
Ich muss aber sagen, da habe ich ein bisschen drauf gehofft und ich finde es richtig geil, dass es passiert ist. Weil das ist mal ein richtig neues Erlebnis. Was ja, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du trotzdem zwar subjektiv das wahrnimmst, aber trotzdem ein bisschen eine Ebene hochgehen kannst und sagen kannst, Alter, jetzt bist du völlig gaga, aber das ist gleich vorbei. Gleich bis zum Ziel, dann kannst du eine Runde schlafen, das ist aber auch alles passé. Das fand ich geil. Und ich bin sehr gespannt. Und jetzt kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Wann ist der nächste Ultra-Trail, Beat?
Also vor wenigen Tagen, ungefähr 3 Stunden, den nicht gibt. Schon gar nicht den wir jetzt geplant haben.
Ja, Mann, wirklich.
Auf den wir natürlich uns jetzt dann wieder freuen und committen, weil wir angemeldet sind im Juni über die 100 Meilen beim Zugspitz Ultra Trail.
100, wie viel? 64 Kilometer?
Also sagen wir es mal so, der Veranstalter spricht von 164 Kilometern.
Gar nichts, glaube ich, denen.
Wie viel es am Ende sein wird, werden wir dann sehen.
Das wird ein Spektakel. Anfang Juni ist es, glaube ich. Kann das sein? Habe ich das hier richtig im Kopf? Anfang Mitte Juni, glaube ich.
Mitte Juni.
Ich würde vorschlagen, alle, die im Süden, oder ganz egal, wo ihr wohnt, in der Dachregion oder auf der Welt, kommt vorbei. Es gibt sehr sicher eine Cheering Zone, die sehr notwendig sein wird. Wir haben ein bisschen kalkuliert und gerechnet und ey, wir brauchen jeden und jede Einzelne, die da vorbeikommt, weil es echt ein langer Ritt wird. Ich glaube, wir reden hier von 30 bis 32 Stunden.
Wobei wir auch jetzt schon sehr gut daran sind, uns das so schön zu reden, dass das es vielleicht gar nicht so lange dauert und die Berge da ja viel laufbarer sind und so Sachen.
Boah.
Es wird aber lang, glaube ich auch.
Ja. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Und es werden deutlich mehr als in diesem Fall 131.000 Schritte, die wir gemacht haben. 11.500 Kilokalorien und sicher eine halbe Tube Vaseline, die wir uns überall einmal hingeschmiert haben. Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und ab nach spätestens Kilometer einmal nicht nur da, wo es anfängt zu jucken, überall.
Überall nochmal nachschmieren.
Überall nachschmieren. Oben, unten, hinten, vorne. Es lohnt sich. Und es gibt keinen Nachteil vom Einschmieren. Wirklich keinen.
Nein.
Keinen. Das war für mich nochmal ein kleines Learning, dass ich. Und ich hatte auch da die kleine Tube Vaseline von Philipp Altmappen. Shoutout, du alte Nase, von der habe ich nämlich die kleine Tube geklaut, die du mir mal ausgeliehen hast. Die hatte ich hinten drin und trotzdem zu faul gewesen.
Als Salztabletten. Wir hatten Salztabletten dabei.
Auch so dumm. Ja, aber gut, man lernt nicht aus. Und das ist ja irgendwo auch Ziel des Ganzen. Irgendwie dazu zu lernen. Der Weg ist das Ziel. Ja. Auch wenn es nicht das Training ist für uns, dann ist es die Erfahrung eines solchen Ultra-Trails. Und ich muss einfach nur sagen, mir hat es jetzt im Nachhinein extrem viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, die Art und Weise, also das, ich hoffe, das wird das Licht der Erde erblicken, heißt es so. Ich habe ganz viel horizontale Videos gedreht, um ein YouTube-Video von diesem ganzen Lauf aufzunehmen. Das heißt, in meinem Kopf hatte ich noch zusätzlich diesen Stress von, okay, ich habe jetzt eine Story hochkant gefilmt und jetzt muss ich das Gleiche auch nochmal quer filmen, damit daraus noch ein YouTube-Video wird. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe eine Sache schon mal vergessen, nämlich von unserem Zieleinlauf. Da gibt es tatsächlich nur einen Zieleinlauf. Und danach waren wir so fertig, dass ich gesagt habe, ich filme hier gar nichts mehr. Beziehungsweise ich habe es einfach vergessen.
Ich war da durch. War Ofen aus.
Da war da wirklich der Ofen aus. Und abschließend würde ich sagen, Gerd, ich habe den Moment gefeiert, als wir 50 Meter vor dem Ziel war, du dich zu mir gedreht hast und gesagt hast, Eugen, geil, dass ich das mit dir machen konnte. Und da habe ich gemerkt, boah, das macht zu zweit auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Deutlich mehr Spaß.
Das ist ja das Verrückte, wie sehr all das dann relativ schnell vergessen ist, sobald man dann diesen Zielkanal einbiegt und dann wertschätzen kann, wie schön das ist, dass man einer eurer letzten Podcasts habt ihr über Marmeladenglas-Momente gesprochen. Zwischendurch hätten wir riesige Gläser mit Matsch füllen können, aber so ein paar Marmeladenglas-Momente waren dann doch dabei, auf die ich auf jeden Fall zurückgreifen werde in nächsten Zeiten, wenn man denkt, boah, warum soll ich jetzt irgendwie noch lange laufen, mich vorbereiten oder was auch immer, dann ist es auf jeden Fall die Vorfreude darauf und der Rückblick auf das, was wir schon zusammen gemacht haben.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich würde sagen, noch freue ich mich auf die Zugspitze. Schauen wir mal, was wir Anfang, Mitte Juni davon halten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke für deine Zeit, Gerd, jetzt in diesem Podcast dabei gewesen zu sein. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer und ZuhörerInnen.
Danke auch von meiner Seite und bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Ciao.